Also heute ist mal was anderes Thema, mal nicht die Seite der Objektivität, also sozusagen nicht die Seite, was macht der Staat, die Wirtschaft, die Außenpolitik, sondern der sogenannte subjektive Faktor. Thema ist heute eine Art Kritik, eine Art der Unzufriedenheit, von der man sich wünschen würde, dass es sie lieber nicht gäbe. Thema ist, was ich jetzt überschrieben habe, als Kapitalistenschelte, die im Moment in der Republik so beliebt ist, oder mit anderen, oder als andere Überschrift gewählt, der Ruf nach Gerechtigkeit und was da so alles drinsteckt. Das soll erläutert werden, das will ich ein bisschen erklären. Dazu habe ich mir vorgenommen, drei Beispiele durchzusprechen. Das eine ist der Protest gegen die Schließung des Handywerks von Nokia in Bochum. Das zweite Beispiel, was ich da durchnehmen will, ist die allgemeine Empörung über die exorbitant hohen Managergehälter. Also das wird abgezogen an dem am beliebtesten, an dem Chef der Deutschen Bank, an dem Josef Ackermann. Aber ist großes Thema in Deutschland eigentlich seitdem vor mehreren Jahren Mannesmann, damals diese Mannesmann-Telefongesellschaft an Vodafone verkauft worden ist und der Esser, der damalige Chef, so einen ganzen Haufen von Millionen als Abfindung gekriegt hat. Und das dritte Beispiel, das ich durchsprechen will, als Beispiel für den Ruf nach Gerechtigkeit oder den Protest im Namen der Gerechtigkeit, ist die Geschichte mit der Steuerhinterziehungsaffäre, die jetzt den bis ganz vor kurzem Chef der Deutschen Post, den Herrn Zumdinkel, erwischt hat. Was auffällt ist, es häuft sich in der letzten Zeit, es häufen sich Skandale, in die die Spitzen der Gesellschaft verwickelt sind. Und speziell die Spitzen der Wirtschaft. Die Reichen und Mächtigen. Ihr Ruf im Volk ist im Moment so schlecht, wie er selten war. Und als kleiner Spaß, Allensbach hat es nachgemessen. Also gestern oder vorgestern stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ja, die haben also unglaublich schlechte Prozente, was ihre Beliebtheit betrifft. Es ist eine Kritik, da wird eine Kritik laut an der Wirtschaft. Oder sagen wir richtig, an den Wirtschaftsführern, die mal nicht von oben zurückgewiesen wird als unverschämtes oder unrealistisches Anspruchsdenken. Eine Kritik, die man nicht gleich gesagt kriegt, die hat keinen Platz in unserem Land, sondern eine Kritik, die gesagt kriegt, ja, diese Empörung ist berechtigt. Diese Unzufriedenheit der Leute hat ein gutes Recht und die Medien und die regierenden Parteien setzen sich glatt an die Spitze dieses Protests. Mal als allererste Annäherung immer in den Stoff einsteigen. Die Kritik ist eine Antwort auf die Frage, oder diese Kritik an den Managern, diese Kritik an den Reichen, ist eine Antwort auf eine Unzufriedenheit. In einem Land, in dem, wie es selber heißt, die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, und das übrigens täglich in der Zeitung steht. Das ist jetzt nichts, was irgendwer aufdecken muss. Das ist täglich die Geschichte. Die ganze Debatte über Mindestlöhne ist ein Dokument dessen, dass die Armen immer ärmer werden. Die ganzen, alle Lohnverhandlungen laufen heutzutage nicht mehr so, dass die Gewerkschaften nach einem Jahr von Produktivitätssteigerung und Inflationsverlust sagen, wir wollen wieder Kompensation, sondern jede Lohnrunde geht los damit, dass die Arbeitgeber sagen, ja, wenn er Geld braucht, müsst er länger arbeiten.
Also dass die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer werden, ist gar kein Rätsel. Jeder weiß das. Und natürlich wird es nicht einfach begrüßt. Aber anders gesagt, die Diagnose selber ist ja schon ein Fall von dem, wovon ich heute rede. Zu dem Satz, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Zu dem Satz möchte man doch sagen, ja was denn sonst, darum geht es doch bei uns. Dazu sagen, oh wei, das ist eh schon eine beschissene Kritik. Weil die Kritik ja sagt, schlimm ist doch nicht die Armut, sondern dass sie relativ zum Reichtum größer wird. Was ist also schlimm? Schlimm ist das Auseinanderdriften der Gesellschaft. Das ist eine Form der Kritik an erblichen Existenzen, die selber unmittelbar schon umkippt in die Sorge um die Gesellschaft. Ihren Bestand, dass sie hält, dass sie weitergeht. Und wenn das ganze Land voll ist von erstens der Feststellung, dass die Armen immer ärmer werden, zweitens der Sorge, das könnte der Gesellschaft schlecht bekommen, dann ist eine Frage unterwegs. Was läuft hier verkehrt? Steht ja der Hammer, die Unterstellung, da täte was verkehrt laufen, und das wäre nicht einfach der Gang der Dinge in einer Wirtschaft wie unserer. Die Unterstellung, da würde was verkehrt laufen, ist der allgemeine Konsens, wenn das festgestellt wird. Also dieser Ausgangspunkt, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Das ist nicht in Ordnung. Und durchaus im Sinn von, das ist nicht in der Ordnung, von der wir gedacht haben, die gilt. Der uralte, von Shakespeare schon erfundene Spruch, there is something rotten in the state of Denmark. Ja? Der Hamlet-Satz. Da ist etwas nicht in Ordnung. Das ist die Diagnose. Und die Diagnose, die verweigert sich der Einsicht, dass das zu der Ordnung ja irgendwie ganz gut dazu passt. Wenn jetzt die einzelnen Beispiele durchspreche, dieser Punkt bleibt das Allgemeine aller Beispiele. Festgestellt wird die Unvereinbarkeit der Interessen der einen und der Interessen der anderen. Und der erste Gedanke ist, diese Unvereinbarkeit kann nicht das letzte Wort sein. Die Unvereinbarkeit wird als Verstoß, als Irrweg, als Verfehlung der Ordnung, die bei uns doch eigentlich herrscht, diagnostiziert. Fangen wir mal an mit dem Fall Nokia. Man muss sagen, inzwischen ist der Gegenstand einfach letzten Endes allen klar. Es braucht da gar keine großen Aufdecker. Nokia zieht nach Rumänien um. Sie schließen in Bochum und machen irgendwo in Rumänien auf. Warum? Nokia sagt es laut. Und alle wissen es. Auch die entlassen werden sollen, wissen es. Nokia macht einen Standortvergleich. Nokia betrachtet die Belegschaft, die es in Bochum beschäftigt, als einerseits Kostenfaktor und andererseits Leistungserbringer für die Gewinne der Firma. Als Leistungserbringer sind die Bochumer nicht zu kritisieren, wie man hört, aber als Kostenfaktor sind sie teurer als die Rumänen. Es ist jetzt die Feststellung, die Nokia der Welt mitteilt, wirklich, es ist kein Rätsel. Es ist die Feststellung, bei der heutigen Technik kann man eine ganze Fabrik in flaches Land in Donauniederungen verfrachten, wo die Menschen gar keine so übermäßige industrielle Tradition haben. Die Steckteile von einem Handy zusammenstecken, die paar Lötstellen löten und die Automaten überwachen, die das andere nötige Zeug machen, können auch ungeschulte Bauern aus Rumänien. Und machen wir uns nichts vor, das sind dann nicht die Bauern, die dort bei Nokia überhaupt arbeiten dürfen, das sind dann die Fachhochschulabgänger. Solche gibt es nämlich auch. Die Leistung bringen die Rumänen auch, der Preis ist ein Viertel, ein Fünftel, vielleicht ein Zehntel, ich weiß es nicht. Nokia sagt, das ist billiger, dort wird mehr Gewinn gemacht, also gehen wir dorthin. Eine super einfache Botschaft, eine super einfache Rechnung. Und wenn die Leute in Bochum die Geschichte präsentiert kriegen, hätten sie nichts zu tun, als zu sagen, aha, so wird mit uns gerechnet. Wir sind Leistungserbringer und wir sind Kostenfaktoren und man nimmt uns so billig, wie es geht. Und wenn es billiger geht, dann sind wir zu teuer. Das Interesse der Firma an ihren Gewinnen und der Steigerung ihrer Gewinne ist unverträglich mit unserem bescheidensten Lebensinteresse, überhaupt bloß beschäftigt zu sein und Geld zu verdienen. Von der Quantität, die man verdient und von der Art der Arbeit, die man verrichten muss, noch gar nicht zu reden. Die könnten einfach sagen, das ist unverträglich. Wir stellen die Unverträglichkeit fest. Und machen wir uns nichts vor, sie stellen sie ja auch fest. Aber was passiert? Man lässt das nicht stehen.
So, jetzt habe ich mal ein Zitat da reinlegen lassen.
Also jetzt muss ich aus dem Kopf zitieren. Was sagen die Leute? Die Leute sagen,
also das ist ein SZ-Zitat, das heißt, Herr und Frau M. arbeiten seit 20 Jahren bei Nokia und sind echte Nokianer. Und dann lassen sie die Leute reden und die Leute sagen, immer haben wir unseren Kopf hingehalten für alle Erfordernisse der Firma. Überstunden, wenn es gefragt war, Sonderschichten vor Weihnachten, wenn es gefragt war. Und jetzt auf einmal sind wir nicht mehr gut genug. Das Werk war doch profitabel. Aber die Profitgeier können den Hals nicht vollkriegen. So, jetzt also noch einmal den Satz aus dem Kopf zitieren. Immer haben wir uns am Kopf hingehalten, immer waren wir gerade gestanden für alle Anforderungen in der Firma. Dann möchte ich Ihnen sagen, hätte das besser nicht gemacht. Ne? Nee, die kommen und werben für sich mit dem Argument, wir waren doch für alles zu haben gewesen. Immer sind wir gerade gestanden für alle Anforderungen in der Firma. Immer haben wir den Rücken krumm gemacht und die haben doch Millionen an uns verdient. Jetzt sind wir nicht mehr gut genug. Obwohl die Firma profitabel war, wird sie zugemacht, denn die Profitgeier kriegen den Hals nicht voll. Also, erste Feststellung, die Kritik, die da laut wird, ist eine, die sagt, dass Nokia hier weggeht, ist ein Bruch mit den Regeln, die hier eigentlich gelten. Nicht, man stellt die Unverträglichkeit von deren Interessen und den eigenen fest, sondern man klagt Nokia an. Es würde weggehen, obwohl es das doch gar nicht bräuchte. Die Firma war doch profitabel. Ja, der Satz, die Firma war doch profitabel. Ja, liebe Leute, ich möchte jetzt sagen, wisst ihr nicht, wenn es um Profit geht, dann ist mehr immer mehr. Und das ist kein Widerspruch, sondern eine Konsequenz der Profitmacherei. Dass wenn man woanders mehr Profit machen kann, dann geht man dorthin. Jetzt tun Sie so, als ob es wegen dem Profit hätte es doch nicht gebraucht. Die zweite Botschaft, die da drin steckt, das Werk war doch profitabel. Die zweite Botschaft ist die Auskunft. Ja, wenn es natürlich kein Profit gemacht hätten in Bochum, dann wäre uns schon klar gewesen, dass wir nichts zu melden haben. Also die Anerkennung, dass die Investoren von Kapital reicher werden, als die Vorbedingung dafür, dass die Leute überhaupt bloß leben können. Diese Anerkennung, die steckt in dem Protest schon drin. Das ist denen schon klar, wenn sie sagen, das war doch profitabel, da hätten sie es nicht schließen müssen. Hört man sofort umgekehrt raus, naja, wenn es nicht profitabel gewesen wäre, hätten wir uns nicht gewundert, dass es geschlossen wird. Aber wo es doch profitabel war, geht es nicht in Ordnung, dass es geschlossen wird. Also ein Protest, der gleich sagt, ja, ich hätte kein Problem damit, dass ich für einen Profit da bin. Das Profit der Unternehmer, dass das Reicherwerden der Reichen die Vorbedingung meiner nackten Existenz ist, da hätte ich kein Problem damit. Aber Nokia hält sich ja nicht dran. Und dann die andere Seite, die Nokia hält sich nicht dran, denn sie hätten doch hier bleiben können, aber sie kriegen den Hals nicht voll. So, jetzt ist Profit endgültig von einer ökonomischen zu einer moralischen Kategorie geworden. Ökonomisch haben sie nichts gegen Profit, dass der nötig ist, sonst gibt es keine Arbeit, ist denen völlig klar, ist auch abgehakt. Jetzt sagen sie, der Profit aber, an dem sie scheitern, also an dem ihr Existenz, scheitert, an dem ihr Entlassung entschieden wird, der Profit ist ein Exzess. Profit ist in Ordnung, aber der Profit, an dem Sie scheitern, ist ein Exzess. So, jetzt haben wir alles beieinander. Die Ordnung, gegen die Ordnung wäre nichts einzuwenden, der Wirtschaft. Gegen den Profit als Bedingung, dass Sie Arbeit haben und überhaupt die für sich notwendige Arbeit verrichten können, hätten Sie nichts einzuwenden. Aber wenn der Profit dazu führt, dass das Werk geschlossen wird, dann war es nicht der Profit, sondern eine unnötige Übertreibung. Aber damit ist noch lange nicht fertig. Es ist ja bloß der Einstieg. Es ist immer noch, es wird Kritik geführt, es liegt Unzufriedenheit vor, gar kein Zweifel. Aber was wird aus ihr gemacht? Die Unzufriedenheit wird sofort überführt in ein Bekenntnis zu der Ordnung, unter deren Wirkungen man zu leiden hat. Man entdeckt, wie man in der Profitwirtschaft dasteht. Und das Erste, was Ihnen einfällt, ist zu sagen, ja, Sie hätten kein Problem mit der Profitwirtschaft, wenn sie anständig betrieben würde von denen, die dafür zuständig sind. Aber wenn natürlich Profitgeier, die den Hals nicht vollkriegen, vorn dran sitzen, dann kann der anständige Arbeiter, der doch gern für den Profit arbeitet, dann kann der natürlich nicht zu dem Seinen kommen. Aber wie gesagt, der Einstieg. Dann geht's weiter. Nehmt mal diesen Satz. Wir waren immer für alles gerade gestanden, was die Firma gebraucht hat. Überstunden, wenn Überstunden fällig waren, Sonderschichten, wenn Sonderschichten fällig waren. An uns wäre nie was gescheitert. Was ist denn das überhaupt für eine Tour? So, wie wird denn da gedacht? Da treten welche auf und sagen, werden für sich, dass sie auf ihr Privatinteresse sowieso nie geschaut haben. Sie werden für sich, sie haben sich immer hergegeben, geopfert für das Betriebswohl. Man merkt es. Die wirkliche Sache ist abgehakt. Die wirkliche ökonomische Sache heißt, Nokia entscheidet, ob die Leute beschäftigt werden oder nicht, je nachdem, ob es sich für Nokia lohnt. Und wenn es sich für Nokia in Rumänien mehr lohnt, dann werden die in Bochum halt nicht mehr beschäftigt. Die ökonomische Sache ist abgehakt. In den ökonomischen Streit mit Nokia tritt man gar nicht mehr ein. Das macht dann später der Betriebsrat noch ein bisschen, aber da komme ich dann drauf. Die Leute mit dem Gejammer treten ein in eine moralische Konkurrenz. In eine moralische Konkurrenz derart, ich habe mich fürs Betriebswohl noch immer hergegeben. Ich habe doch nie an mich, sondern immer an das große Ganze, an die Gemeinschaft, an die Betriebsgemeinschaft gedacht. Aber die Chefs von Nokia denken bloß an ihren Profit und nicht an die Betriebsgemeinschaft. Jetzt wird eine moralische Konkurrenz veranstaltet, als ob es auch schon was wäre, wenn man entlassen wird, als moralischer Sieger den Platz verlässt. Wozu soll es gut sein? Man tritt in einer Konkurrenz ein, im Namen, das ist wirklich der große Hammer, im Namen einer Gemeinschaftlichkeit, gerade wo man merkt, dass von Gemeinschaftlichkeit hin und vorn nicht die Rede sein kann. Man stellt fest, dass es unversöhnliche, gegensätzliche ökonomische Interessen gibt. Und man jammert darüber, dass die andere Seite sozusagen ihren Beitrag zur Gemeinschaftlichkeit verweigern wird, den man selber doch nie gezögert hat zu bringen. Anstatt festzustellen, dass hier eine Konkurrenzgesellschaft vorliegt, wo es keine Gemeinschaftlichkeit gibt, klagt man im Namen einer vermeintlichen Gemeinschaftlichkeit eine Unsolidarität der Betriebsführung ein. Sie haben immer auf alle Verzicht geübt, der fällig war, und die Betriebsleitung übt nicht einmal den ganz kleinen Verzicht, die Profitdifferenz zwischen Rumänien und Bochum zu schlucken, obwohl es doch einen wirklichen Verzicht von der Firmenleitung gar nicht verlangen würden, die Bochumer. Denn das wüssten Sie ja, dass Sie den nicht verlangen können. Sie sagen ja, es ist ein ganz kleiner Verzicht, den können Sie doch leisten. Aber wie gesagt, die glauben nicht, dass Sie damit die Nokia-Führung umstimmen. Die sind schon zufrieden damit, dass Sie sich sagen, also ich habe doch immer alles richtig gemacht, ich habe mich doch immer für alles hergegeben. Aber die Welt ist schlecht und die Nokia-Führung ist nicht so gut wie wir. Es ist wirklich, es ist eine Schande,
wie Menschen ihre ökonomische Schädigung verarbeiten. Es ist nämlich nicht bloß so, dass ich das rausanalysiere.
Tue ich ja auch.
Aber die sagen das selber. Die klagen die Firma dessen an, dass sie die Nokia Values, ist ja, das sind diese billigen Propagandasprüche, die jede Firma jetzt über sich sagt. Nokia Values heißen very human. Sehr menschlich, ja. Sehr menschlich. Und jetzt klagen sie die Firma an, sie würde ihre billigen Werbesprüche verletzen. Sie hätte verstoßen gegen ihr eigenes Firmenmotto, very human. Und das sagen sie, wir sind Nokianer. Sie werden gerade entlassen. Übermorgen sind sie wirklich keine mehr. Ne? Dann sind sie in irgendeiner, wie heißen die, Arbeitsüberbrückungsgesellschaft oder so, die sie nach einem Jahr dann rausfliegen und in Hartz IV sind. Jetzt fliegen sie raus und dann sagen sie, wir sind Nokianer, aber die in Finnland, die Chefs doch nicht. Wie die sich empören drüber, dass die Kapitalisten wegen ihrer Rechnung an dieser Stelle ein Werk zumachen. Und darin ein Verstoß gegen die Rolle, die sich für sie gehören würde, üben. Wie dick unterstreichen solche Menschen die ehrenwerte Rolle des Arbeitgebers, wenn sie Nokia den Vorwurf machen, ihr lauft vor eurer Aufgabe des Arbeitgebers davon. Ihr verweigert euch dem Arbeitgeben, das doch eure Sache wäre. So jemand hat es wirklich nicht satt, von einem Arbeitgeber ausgenutzt zu werden. Da weiß ich überhaupt nichts Besseres. Der Kampf um Arbeitsplätze, der dann stattfindet. Wir können wirklich sagen, mit ungefähr dasselbe Zeug hatten wir mit der AEG vor einem oder eineinhalb Jahren hier. Es ist wirklich nichts anderes. Es ist genau dieselben Argumente, genau dasselbe Heultheater. Alles dasselbe Quatsch. Die Rettung der Arbeitsplätze, um die dann gekämpft wird. Ja, dann machen Sie, spucken Sie Dögen, wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz. Worin besteht sie denn, der Kampf um Arbeitsplätze? Er besteht darin, dass die Nokianer in Bochum der Firma quasi betteln kommen und sagen, wir würden ja noch billiger arbeiten. Wir würden, das war so eine Rechnung da, wir würden die Produktivität jetzt weiß ich nicht, wie viel Prozent steigern und dann wären wir doch ungefähr so billig wie die in Rumänien, oder? Lass mal sehen, was machen die Leute? Die bieten sich noch billiger an und treten in die Konkurrenz zu den anderen Arbeitskräften in Rumänien, die auch angewiesen sind auf irgendeinen Unternehmer, der Lust hat, aus ihnen einen Profit zu ziehen. Und die Gewerkschaft macht sich dann wichtig, indem sie das Geld ihrer Mitglieder, das die mal in die Streikkasse einbezahlt haben, dafür benutzen, dass sie irgendwelche Managementinstitute oder Unternehmensberater beauftragen und der Firma eine Rechnung präsentieren, wie man alternativ die Betriebsstätte Bochum zu einer Profitabilität führen könnte, gegen die schaut Rumänien blass aus. Auch da muss man sehen, das ist nicht furchtbar ehrlich, das ist nicht furchtbar ehrlich oder ernst gemeint. Die Rechte, das hat alles was von, das hört sich, wenn ein Betrieb abgewickelt wird heute. Das macht man eben so. Nicht in dem Sinn, das macht man, damit es nicht passiert. Die wissen schon, dass es passiert. Und die wissen auch, dass sie es nicht aufhalten. Die wollen es nicht mal ernsthaft aufhalten. Das macht man so, dass man der Firma einen alternativen Managementplan vorlegt, mit dem man sie ins Unrecht setzt. Und sagt also, gute ökonomische Gründe habt ihr nicht. Denn wenn es nach denen ging, könntet ihr euch ja nach dem gewerkschaftlichen Profitplan richten. Mehr als dieses, die Firmenleitung ins Unrecht setzen, ist es überhaupt nicht. Aber das passiert eben. Und dann noch der letzte Punkt zu diesem Nokia-Kampf. Zu einem Kampf, diese Heulorgie, die da stattfindet. Zu dieser Protestversammlung. Passt es zu einer Protestversammlung, die im Namen der Ordnung, an die man doch glaubt und von der man sich jetzt enttäuscht sieht, aber nicht von der Ordnung, sondern vom Verstoß gegen sie,
So ein Protest, da passt es richtig dazu, dass sich der den Ministerpräsidenten von NRW, also den Rüttgers, ans Werkstor oder ins Werk holt, damit der den Nokianern seine Solidarität ausdrückt. Aber jetzt müsst ihr mal sehen, wie passiert die Solidarität. Die Solidarität heißt, Rüttgers kommt, sagt natürlich, er kann nie glauben, dass Menschen anderswo als in Bochum so fleißig und leistungsfähig sind wie in Bochum. Das ist richtig ein Lob der Menschen, das einem schon graust. Aber dann, und mit der Schließung von Nokia in Bochum, leidet der Wirtschaftsstandort NRW. Damit ist das im Umbruch befindliche Ruhrgebiet geschädigt. Jetzt sagen die Leute, hey, das ist uns wurscht, uns ging es um unseren Arbeitsplatz. Sondern die Leute lassen sich das wie eine Aufwertung ihres Elends erläutern. Dass ihr Not Element einer größeren Not des Gemeinwesens ist. Dass sie nichts mehr haben, Ausdruck einer Krise von NRW ist. Das betrachten die nicht als, hey, jetzt geht es auf einmal um was anderes als um mein Einkommen, sondern das betrachten die als, jetzt geht es um mehr als bloß mein Einkommen und deswegen habe ich mit meinem Elend ein Recht im Gemeinwesen. Weil ich erlaube dem Rüttgers, dass er meine Not in eine Not von seinem nordrhein-westfälischen Staatshaushalt übersetzt. Und er mit seinem nordrhein-westfälischen Staatshaushalt erklärt dann, ja, wir alle sind angeschissen, wenn Nokia recht geht. Und man weiß ja, wie es weitergeht, ne? Damit Nokia da bleibt oder wenigstens andere hierher kommen anstelle von Nokia, müssen die Löhne entsprechend sein, damit Nordrhein-Westfalen nicht leidet. Also dann wird in der nächsten Runde ist dann Rüttgers der sagt, die Löhne müssen runter, damit Nordrhein-Westfalen wieder einen Aufschwung kriegt. Aber erstmal finden die Leute das wie eine Aufwertung ihrer Not, dass sie als Element der Nationalen, das ist halt eine kleine Nation, ja, bloß Nordrhein-Westfalen, also ein Bundesland, dass ihr Not in die Not eines Bundeslands übersetzt wird, erhöht ihr Not und erlaubt oder fordert alle Beteiligten dazu auf, eben den Satz, von dem ich heute angefangen habe zu sagen, es stimmt was nicht in unserem Land. Unser Land, unsere Ordnung, unser Staatshaushalt ist bedroht. Jetzt müssen wir uns darum kümmern. Also halten wir die bloß in Erinnerung. Protest im Namen der Ordnung, deren Wirkungen man verspürt. Die Wirkungen lässt man aber nicht als Wirkungen der Wirtschaftsordnung gelten, die halt gilt, sondern man fasst sie auf als einen Verstoß gegen das, wie sich's gehört bei uns. Also ist jeder Protest gleich ein Bekenntnis dazu, dass man natürlich an die Ordnung weiterhin glaubt und glauben will, dass man aus schlechter Erfahrung nicht klug wird. Zweite Ebene, wo man den totalen Gegensatz der Interessen feststellt, klagt man den Gegensatz der Interessen als eine Verletzung einer Gemeinschaftlichkeit ein, die es überhaupt nicht gibt, aber an der die andere Seite sich angeblich vergehen würde. Man selber glaubt also an die Gemeinschaftlichkeit der Menschen in unserem Land, der Teilnehmer an dieser Wirtschaft. Man selber glaubt daran, wo man gerade erlebt, dass die einen ihre Gewinne machen und die anderen dabei über die Klinge springen. Drittens, das eigene Elend wird wertvoller dadurch, dass es als Krise des Gemeinwesens, als Beschädigung von was höher als sie selber, aufgefasst wird und allgemeine in der Öffentlichkeit dann wirklich unterschriebene Anerkennung findet. Wenden wir uns dem zweiten Beispielfeld zu. Also die beliebte in allen Stammtischen, aber auch in vielen Talkshows
die beliebte Frage, ob denn diese unglaublichen Managergehälter in Ordnung gehen. Ja, da werden dann Zahlen genannt, da wird ausgerechnet und das Ausrechnen ist immer wie dass man hinter das Einkommen dieser Typen ein Ausrufezeichen setzt. Ja? 3, 5, 13, 30 Millionen im Jahr, das 300 bis 400-fache eines normalen Durchschnittseinkommens oder eines normalen Durchschnittsstundenlohns beziehen so Leute wie dieser Chef der Deutschen Bank, wie dieser Ackermann und andere, also Ackermann ist an der Spitze, andere sind halt irgendwo drunter, aber auch dann in einem ganz beachtlichen Bereich. Na, Sandy Lloyd, kann denn jemand 400 Mal so viel wie ein normaler, fleißiger Arbeitnehmer in der Stunde leisten? Geben das überhaupt nicht? Kann man sich 400 Mal so viel anstrengen? Kann man eine Arbeitspensum von 400 Mal so viel abwickeln? Und damit ist mit der Frage, geht es überhaupt und verbunden mit, verdienen die Typen so viel, wie sie verdienen? Da will ich aber darauf hinweisen, ihr kennt den Satz, verdient er, was er verdient. Ja? Das spielt mit der Doppeldeutigkeit von Verdienst. Verdienst ist einmal das Geld, das man am Monatsende kassiert und hat. Und Verdienst ist auf der anderen Seite. Der Beitrag, den man zum Gemeinwesen leistet und weswegen die Geldsumme, die man dann abkassiert, in Ordnung geht. Verdienst hat eine Doppelbedeutung. Ja, auch wenn man sagt, der Mensch ist verdienstvoll, der manchmal nicht, der verdient viel, sondern der hat sich verdient gemacht. Ist immer die Doppelbedeutung von Verdienst und Verdienst. Und die Doppelbedeutung von Verdienst und Verdienst, die ist selber schon die Übersetzung von Ergebnissen einer Konkurrenzwirtschaft in die Vorstellung eines Gemeinschaftswerks. Hat er verdient, was er verdient? Ist immer die Frage, ist sein Beitrag zum Gemeinwesen so groß, wie das, was er rauszieht? Deswegen ist es wichtig. Natürlich kommen bei den Ackermanns und so weiter alle zum Schluss, nein, so groß ist sein Verdienst auch wieder nicht. Da sind sich alle einig, das ist gar nicht die Frage. Nur, die Ideologie, die verkehrte Umdeutung liegt hier nicht erst in der Antwort, sondern in der Frage. In der Frage, verdient er so viel, wie er verdient? Wer so redet, ich verdiene einen Durchschnittslohn mit meiner ganzen Tagesarbeit. Und der verdient 400 Durchschnittslöhne mit einer Tagesarbeit. Ist dem seine Leistung wirklich um so viel größer wie meine? Wer so redet, unterschreibt, der bringt eine Leistung und ich bringe eine Leistung in irgendwie derselben Hinsicht. Dieselben Leute, die sagen, die Zahlen, das ist ja unvergleichlich. Also gerade diejenigen, die sagen, die Größenordnungen kann man überhaupt nicht vergleichen. Vergleichen die beiden Einkommen. Am selben Maßstab. Eine schöne Dialektik, ein schöner, komplizierter Gedanke. Leute sagen, der verdient ja unvergleichlich viel. Und dann könnten sie doch sagen, na gut, also dem sei Bezahlung wird irgendwie anders geregelt als meine. Dann müssen sie halt fragen, warum, wofür verdient denn der sein Geld? Wofür kriegt denn der seine Millionen? Dann müssten sie sich damit befassen. Aber die sagen, der verdient unvergleichlich viel und dann sagen sie, das geht nicht in Ordnung. Und dann sind sie nicht mehr bei der Frage, wofür kriegt denn der sein Geld, sondern dann sind sie bei der Frage, der leistet was, ich leiste was. Und wer sagt 400 Mal so viel wie ich, so viel kann der gar nicht leisten. Der hat zum Beispiel mit 2-mal, 4-mal, 10-mal, 100-mal so viel kein Problem. Wer sagt 400 Mal so viel ist ein Exzess. Der unterschreibt bis zu irgendeiner Grenze, ich weiß es ja wurscht welche,
Aber bis zu irgendeiner Grenze unterschreibt er, denen steht natürlich viel mehr zu als mir.
Es ist immer wieder das, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, die behandeln, also bei Nokia, die behandeln uns ja wie Ausbeutungsobjekte.
Und das sagen die nicht im Sinn von, naja, jetzt wissen wir, woran wir sind, sondern im Sinn von, das kann doch nicht sein.
Hier, die verdienen unvergleichlich viel.
Und nicht im Sinn von, ja, so ist es, jetzt fragen wir uns mal warum, sondern im Sinn von, das kann doch nicht in Ordnung sein.
Ein tiefer Glaube wird bekräftigt, wird aufrechterhalten gegen die Erfahrung, dass die beiden Einkommen unvergleichlich sind. Wird der Glaube daran aufrechterhalten, die beiden Einkommen sind Entgelt für Leistung und insofern sie Entgelt für Leistung sind, ist es auch in Ordnung. Und ich habe auch nichts dagegen, dass andere viel, viel mehr verdienen als ich und ich viel, viel weniger als andere.
Nur so viel leistet er dann auch wieder nicht.
Weil den Ding andersrum verfolgt, den Gedanken.
Fragen wir uns doch einmal, wofür wird der Durchschnittslöhner und wofür wird der Manager, der Vorstandsvorsitzende eines großen Konzerns bezahlt?
Naja, der Durchschnittslöhner wird bezahlt dafür,
dass er mit seiner Leistung dem Betrieb einen Gewinn verschafft. Sein Lohn muss eine rentable Kost für die Firma sein. Die Firma zahlt was, sie gibt was weg, eine Geldsumme, und sie tauscht was ein.
Was?
Arbeitsleistung, die wieder in einer Geldsumme resultieren soll, in verkaufbarem Produkt, verkaufbarer Dienstleistung, was auch immer. Die Firma zahlt der Geldsumme für Arbeit, die in einer Geldsumme resultiert, von dem eins klar ist, die muss größer sein als die erste. Das ist ein interessanter Tausch. Da werden zwei Geld, es wird getauscht, es wird eine Geldsumme weggegeben, damit man eine Geldsumme kriegt, die größer ist als die erste. Sonst findet die Arbeit überhaupt nicht statt. Das ist die Existenzbedingung von lohnender Arbeit. Arbeit, die nicht in einem Gewinn resultiert, findet in unserer Gesellschaft überhaupt nicht statt. Das ist die erste Vorbedingung dafür, dass überhaupt eine Arbeit verrichtet und überhaupt Lohn bezahlt wird.
Ja, abgesehen davon, wenn es daneben geht, dann ist es daneben gegangen, dann wird es aber nicht wiederholt.
Und wenn es normal läuft, wird die Arbeit bezahlt, damit sie eine größere Geldsumme bei der Firma erbringt, als sie kostet.
Na, dann ist ja klar, wer für den Zweck bezahlt wird,
da geht es um die Relation von Preis und Leistung. Also wird alles getan, damit die Leistung groß und der Preis klein ist. Denn durch den kleinen Preis und die große Leistung ergibt sich der Effekt, um den es geht.
Wenn also der Einfachlöhner einen Durchschnittslohn kassiert, dann kassiert er ihn, weil er die Rolle der Gewinnquelle hat. Er wird gekauft, er wird bezahlt, damit er der Firma einen Gewinn erzeugt.
Dafür muss sein Lohn niedrig sein und dafür muss seine Leistung hoch sein.
Nehmen wir den Chef der Deutschen Bank oder den Chef von Volkswagen.
Wofür wird der bezahlt?
Wenn man alles zusammenfasst und kurz fasst, dann wird der dafür bezahlt, dass die Benutzung der Arbeitskräfte gelingt.
Die einen machen die Arbeit und die anderen bringen die Leute an die Arbeit.
Die einen verrichten die Arbeit, die anderen organisieren ihnen die Arbeit so hin, damit die Arbeit ihren kapitalistischen Zweck, nämlich einen Gewinn der Firma zu erzeugen, auch erfüllt.
Deswegen hängt das Einkommen der Manager ganz anders als das der Durchschnittslöhne. Deswegen hängt das Einkommen der Manager nicht an der Arbeitsverausgabung. Das wird nicht in Stunden gemessen.
Der ist auch nicht hinterher 400 Mal so müde wie der Erste.
Es ist, aber wie gesagt, der Vergleich ist witzlos, weil eigentlich ist das doch klar. Der wird für was anderes bezahlt. Der wird bezahlt für Erfolg des Unternehmens und in Abhängigkeit vom Erfolg des Unternehmens. Häufig, wenn die größte, weil der größte Anteil des Einkommens dieser Leute bezahlt aus Aktienoptionen, das heißt aus einer Steigerung der Börsenkapitalisierung dieser Firma, also des Börsenwerts der Firma. Solche Leute, solche Unternehmensführer werden von ihren Auftraggebern, den Eigentümern, ja, das ist eine Aktiengesellschaft heutzutage in der Regel, die werden von denen nicht als lästige Lohnkost behandelt, sondern als Agenten ihres Zwecks gegenüber den anderen. Also sie werden als Auftragnehmer in Sachen Profitmacherei, sie werden als Auftragnehmer in Sachen Wertsteigerung der Firma von ihren Auftraggebern behandelt, und dafür ist es denen eine echte Teilhabe am Unternehmenserfolg wert. Deswegen ist ein Manager einer, der wird wirklich reich mit seiner Arbeit. Also das ist einer, mit dessen Arbeit, der muss ja ursprünglich kein Eigentum haben, mit dessen Arbeit verdient man so viel, dass man hinterher Kapitalist ist. Es gibt sonst nichts, sonst ist Arbeit Arbeit und der Lohn wird fürs Leben aufgebraucht und morgen muss man wieder in die Arbeit, weil der Lohn weg ist. So, also es ist klar, die einen werden dafür bezahlt, dass sie die Quelle des Gewinns sind. Die anderen werden dafür bezahlt, dass sie aus den einen den Gewinn rausholen und den Unternehmenswert steigern auf die Weise. Wem das klar ist, wer also klar ist, der eine ist der Ausgebeutete und der ist dafür für die Rolle da in der Gesellschaft und der andere hat die Rolle, die Ausbeutung zu betreiben. Wem das klar ist, der fordert doch nie mehr eine leistungsgerechte Bezahlung für Manager. Der weiß um den Gegensatz, der da vorliegt. Der weiß drum, dass die einen für was ganz anders bezahlt werden als die anderen, und zwar dafür, dass sie in dem Gegensatz ihre Rolle spielen. Ja, dann wer das tut, fasst den Gegensatz ins Auge. Aber wer über die Höhe der Managergehälter klagt, der leugnet den Gegensatz. Der hält daran fest, dass die einen wie die anderen eine notwendige Leistung für ein Gesamtwerk bringen, das uns doch viel wert ist. Und führt dann Klage drüber, dass bei der Bezahlung von diesen Leuten ein Bezahlungsexzess vorliegt, der durch die Leistung, die man denen durchaus zubilligt, letztlich doch nicht gerechtfertigt ist. Kleiner Exkurs, es ist ein schöner Scherz, mal die Chefs zu hören. Ja, es gibt Talkshows, bringen das ja alles. Da wird ja auch einmal ein Vorstandsvorsitzender von einer großen Firma in so ein Fernsehstudio gesetzt und gesagt, sagen Sie mal, rechtfertigen Sie eigentlich das ungeheure Gehalt, das Sie beziehen? Wieso sollen das in Ordnung gehen, dass Sie, ich weiß nicht, was 10 Millionen im Jahr kriegen, während Sie gleichzeitig Leute entlassen? Das ist ein absoluter Gedanke, ja, dafür zum Beispiel. Was machen die Typen? Die antworten natürlich auch nicht mit der Anstrengung, die sie bringen, sondern die antworten einfach mit der Macht, die sie haben. Ackermann ist gefragt worden und sagt, warum kriegen Sie so viel Geld, ist das gerechtfertigt? Sagt er, ja. Ich, wenn er falsche Entscheidung trifft, kann Milliarden in den Sand setzen. Können Sie das überhaupt? Ich, wenn er falsche Entscheidung trifft, kann Tausende arbeitslos machen. Also von meiner Entscheidung hängt viel ab. Deswegen ist es wichtig, dass die Besten meine Entscheidungen fallen, also Entscheidungen meiner Art, nur von den Besten gefällt werden. Und die muss man eben entsprechend bezahlen, wenn man sie kriegen will. Und letzten Endes heißt sein Argument, und der Markt gibt es doch her. Ja, und es hat dann immer, eigentlich hat das bloß den Gehalt, meine Auftraggeber zahlen mir es doch, was wollt ihr denn? Und wer in einer freien Marktwirtschaft, wer als der Käufer hat das Recht zu entscheiden, ob der Preis in Ordnung geht? Und da muss man ihm wieder mal Recht geben, da hat er Recht. In einer freien Marktwirtschaft niemand anders als der Käufer entscheidet, ob der Preis in Ordnung geht. Und wenn also seine Auftraggeber, die Aktiengesellschaft, an deren Spitze er agiert, wenn seine Auftraggeber der Meinung sind, er ist 15 oder 20 Millionen im Jahr wert, wer soll eigentlich sagen, er ist es nicht? Sie kauft, Sie müssen es doch bezahlen. Also das ist ein schöner, frecher Konter. Der sagt letzten Endes nicht, meine Leistung ist so groß, sondern er sagt, meine Leistung ist so wichtig. Also er argumentiert mit der wirtschaftlichen Macht, die er ausübt. Und das ist dann ja wohl das Geld wert, oder? Ich habe vorhin gesagt, die Regierung setzt sich an die Spitze dieser Sonne Unzufriedenheit. Kann man sagen, ja, tut sie. Es wird durchaus eben von den Regierungsparteien, die SPD hat ja sogar mal angefangen, sie wollen ein Gesetz einbringen zur Begrenzung der Managergehälter und so Sachen. Die tun was dafür, diese Sonne Kritik anzuheizen. Diese Sonne Unzufriedenheit. Den Reichtum der Reichen als ein Exzess, der gegen die Gemeinschaft verstößt, anzuprangern. Nicht als ein Gegensatz, der zu der Ordnung gehört, sondern als ein Verstoß gegen die Ordnung zu kritisieren. Diese solche Unzufriedenheit wird durchaus von oben, da sagen wir mal, ein bisschen mit Futter versorgt. Aber nicht so einfach, nicht bloß, sondern kaum wird diese Unzufriedenheit angestachelt, sind die Merkels und die Becks und die Leute von dran auch gleich eifrig, der Unzufriedenheit die richtige Richtung zu geben. Einfach stehen lassen, dass die Oberkapitalisten im Land Abgreifer sind. Einfach stehen lassen, dass die Schädlinge am Gemeinwesen sind. Das geht irgendwie an. Also die Kritik wird wirklich gefördert und gleich von oben aufgegriffen und in die richtige Richtung gelenkt. Jetzt kommt die Merkel und äußert sich zu dem Thema. Ja, die Managergehälter, die unglaublich großen, unmöglich hohen Managergehälter. Was halten wir davon? Ja, und dann wird ein bisschen gesagt, das ist fragwürdig und ob das gerechtfertigt ist. Alles wird so ein bisschen hingesagt, aber ein klares Votum kommt dann. Na also, eins ist auf jeden Fall klar. Die Manager, die ihre Firmen ins Sand setzen, die haben das große Geld nicht verdient. Ja, das ganze Thema, sind die Managergehälter zu hoch, wird immer abgebogen in die Frage, Manager, die ihre Firmen in Krisenlagen manövrieren, bei denen ist doch dann der goldene Handschlag, mit dem sie entlassen werden. Also das ist nicht in Ordnung. Ein irres Ding. Man fängt an, wie sind die Managergehälter zu hoch? Und landet bei, naja, für Manager, die nichts taugen, sind sie zu hoch. Die Mieten im Nadelstreif, ja, ihr kennt die Formulierung, das ist ja schon richtig ein Sprichwort in der Zeitung, Mieten im Nadelstreif. Die Mieten im Nadelstreif, die jedenfalls haben das hohe Geld nicht, haben die hohen Geldsummen nicht verdient. Und damit ist dann die Sache zurechtgerückt, nämlich, okay Leute, ihr dürft protestieren, regt euch auf über die Exzesse der Reichen. Aber regt euch auf über die Exzesse der Reichen dann, wenn die Reichen ihre Rolle gar nicht gut spielen, wenn sie es ausbeuten gar nicht gescheit hinbringen oder wenn sie trotz aller Ausbeutung im Betrieb auf dem Markt scheitern oder wenn sie auch, wenn sie am Markt gut verkaufen beim Standortentscheid oder beim Fusionieren oder irgendwo Zeug machen, was letztlich Deutschland schädigt. Dann haben sie das Geld nicht verdient. Wenn sie aber aus euch ein Reichtum rausholen und den Firmenwert mehren, ja, dann tun sie doch den Dienst am Gemeinwesen, für den sie da sind. Also eine wunderbare Klarstellung von der Regierungsseite, dass die Managergelder zu hoch sind, dann, wenn die Manager nichts taugen. Wenn sie aber was taugen, dann kann man dagegen eigentlich gar nicht protestieren. Ja.
Eine Frage ist, dass ein bisschen manipulationsfähig, aber ich hätte aber nicht, warum dann die Leute auch die Manipulation zu wollen, irgendwie annehmen.
Also das Argument war jetzt, mal Einwand oder Nicht-Einwand, das Argument war, das hört sich an wie eine Manipulationstheorie. Aber so einfach ist es mit Manipulieren doch gar nicht, die Leute müssen es jetzt doch auch noch annehmen wollen. Ja? So. Nach der einen Seite hin, muss man mal Manipulation von öffentlicher Argumentation abgrenzen. Es findet natürlich dauernd ein öffentlicher Meinungsstreit statt über die Frage, wie muss man das sehen. Und da haben natürlich alle, die sich melden, und wenn sich die Regierungsleute oder die Leute der Vertreter der großen Parteien melden, dann haben die natürlich eine Absicht, die öffentliche Meinung mit einem Argument, am Guten oder am Schlechten, was immer, in eine Richtung zu lenken, wie sie meinen, das Richtige. Also, dass es da einen Lenkungswillen gibt, das ist klar, und insoweit kannst du sagen, ist das immer eine Manipulationsabsicht, wenn man das Wort dafür nimmt, ja? Ja, ist ja klar. Wieso wird es übernommen? Zum Teil kann man auch mal sagen, es wird ja vielleicht auch gar nicht, also die Behauptung ist ja noch gar nicht mitgemacht, dass es immer zu übernommen wird. Es können doch Leute jederzeit weiter sagen, nein, nein, die Managergehälter sind zu hoch, auch dann, wenn der Manager Erfolg hat. Natürlich, wenn er keinen Erfolg hat, dann sind sie schon gleich ungerechtfertigt. Das wird mal jeder mitmachen. Aber ich bin der Meinung, sie sind auch dann noch zu hoch. Das ist einem unbenommen. Insofern ist auch der Merkel ihre Stellungnahme bloß ein Standpunkt in der Öffentlichkeit und kein unausweichliches letztes Wort. Soweit auch klar. Jetzt drittens, warum findet es überhaupt, warum trifft sowas überhaupt auf Verständnis? Tja, da kann er wieder ein bisschen dazu, dass der Ausgangspunkt dieses Protests, ja, die wertvolle Leistung von Unternehmensführern erst einmal selber schon unterschreibt. Ja, dass die Firmen funktionieren, dass die Firmen florieren, dass Arbeitsplätze aufgebaut und nicht abgebaut werden, dass Wachstum im Land stattfindet, das brauchen wir alle. Das ist ja unterschrieben, wenn einer sagt, dass die viel kriegen, geht schon in Ordnung, aber so viel geht nicht in Ordnung. Also, dass denen ihr Ausbeutungsgeschäft ein Dienst am Gemeinwesen ist, ist ja unterschrieben. Deswegen versteht man den Satz von der Merkel. Also echt nicht gerechtfertigt ist, wenn sie bei ihrem Auftrag scheitern, weil auch die Leute, die protestieren, von dem Auftrag der Unternehmensführer viel halten. Deswegen geht's. Und es ist nicht die Behauptung, es muss gelingen, im Sinn von, dann sagt jeder, die Nieten haben es nicht verdient, sondern man kann durchaus das andere weiter behaupten. Aber warum das überhaupt verstanden wird, das kommt, weil der Protest ja selber im Namen der gerechten Bezahlung einer fürs Gemeinwesen besonders wichtigen Leistung erhoben wird.
Kann man sagen, dass die letztendlich schon als größte Mannschaft konstituiert haben und davon das andere eben folgt?
Ja, ich meine mit dem Wort als Volksgemeinschaft konstituiert, da wollte ich jetzt sagen, das passiert mit solchen Gedanken, das passiert mit solchen Argumenten, das ist sich als Volksgemeinschaft auffassen. Und das ist wirklich, also auch wenn so ein Protest von unten kommt, dann wird er eben im Namen einer Gemeinschaft, ja einer illusorischen Gemeinschaft, die es gar nicht gibt. Eine Gemeinschaft, der in Wirklichkeit die Zwangsgemeinschaft, die Zwangsvergemeinschaftung durch die Obrigkeit ist. Aber im Namen einer eingebildeten echten Gemeinschaftlichkeit werden die Interessensgegensätze als Verletzungen angegeben. Nehmen wir uns den dritten Fall vor. Den Skandal um die Steuerhinterziehung. Wenn ich den ein bisschen analog zum ersten Fall bespreche, könnte ich anfangen mit, irgendwie ist auch da eigentlich allen alles klar. Nirgendwo ist der Bürger so wenig verantwortlicher Staatsbürger wie beim Steuernzahler. Der Staat greift zu auf die privaten Einkommen, die er verordnet, die er will, die er ins Recht setzt. In dieser Gesellschaft geht es darum, dass man Geld erwirbt und mehr ist mehr. Und wenn man es hat, ist es das eigene Einkommen und dann kommt der Staat und nimmt dann davon wieder was weg. Und da ist jeder Bourgeois und nicht Citoyen. Ja, das soll heißen, da ist jeder der eigensüchtige Privatbürger und nicht der verantwortungsbewusste Staatsbürger. Und völlig klar ist, die Reichen natürlich schon gleich. Schon deswegen, weil sie in puncto Steuergestaltung überhaupt ganz andere Spielräume haben als die Normalos. Wer einen normalen versicherungspflichtigen Job versieht, tut sich mit dem Steuerhinterziehen schon deswegen sehr hart, weil er das Geld nicht in die Finger kriegt, das er hinterziehen könnte. Das wird, das heißt, an der Quelle abgezogen. Der Arbeitgeber führt die Steuer gleich, noch ehe sie der Arbeitnehmer in die Finger kriegt, an die Staatskasse ab. Die Gelegenheit, das dem Staat vorzuenthalten, gibt es für den normalen Lohnempfänger überhaupt nicht. Er kann hinterher vielleicht am Jahresende, wenn er den Steuerbescheid oder seine Steuererklärung macht, dann kann er sagen, er hat mehr Kilometer verfahren, als er wirklich verfahren hat. Da kann man irgendwie um kleine Beträge noch rumtun. Aber so richtig viel geht da nicht. Bei den Reichen schaut es anders aus. Die verdienen erstmal die Millionen. Also haben sie sie auch. Also lohnt sich's auch, die an der Steuer vorbeizubringen. Und die verbringen es halt an der Steuer vorbei, indem sie es zum Beispiel nach Liechtenstein schaffen. Deswegen, also Steuerhinterziehung ist normal, ist selbstverständlich und Steuerfahndung ist auch normal und auch selbstverständlich. Dann gibt es halt im Staat eine Art Finanzpolizei, die stöbert genau das auf und wenn sie wen erwischt, dann muss er die Steuer nachzahlen und eine Strafe dazu. Alles normales Verfahren. Ich will jetzt auf die imperialistische Seite der Liechtenstein-Affäre nicht eingehen. Bloß auf die nationalmoralische. Dieses ganze normale Verfahren, zu dem auch gehört hat, dass Steuervergehen Kavaliersdelikte sind. Ja, da gehört auch dazu, ja, man weiß, das tut jeder und wenn er erwischt wird, muss er zahlen, aber sogar da verfährt die Steuerbehörde diskret. In der Regel, sie verlangt die Nachzahlung, sie verhängt die Strafe, aber das geht eigentlich niemand außer dem Zahlungspflichtigen was an. Jetzt ganz anders. Dieses Bedürfnis in dem Land, wo die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, dieses Bedürfnis, eine Antwort auf die Frage zu geben, was läuft hier schief, dieses Bedürfnis hat in der Regierung offenbar einen starken Wunsch oder hat das Bedürfnis stark werden lassen, mal einen Skandal zu produzieren. Eine Sache, die eigentlich in den normalen Gang der staatlichen Institutionen fällt, eben Steuerhinterziehung und Steuerfahndung. Eine solche Geschichte mal an die ganz große Glocke zu hängen. Und das haben auch alle Fernsehanstalten bemerkt, dass diese öffentliche Verhaftung von Herrn Zumwinkel, bei dem durch irgendwelche Kanäle die Fernsehteams schon vor der Staatsanwaltschaft am Verhaftungsort waren, dass diese Geschichte eine Art öffentlicher Hinrichtung des Ehrenmanns Zumwinkel gewesen ist. Das haben alle Fernsehanstalten bemerkt. Und dass diese Hinrichtung offenbar gewollt war. Man wollte den beleidigten Gerechtigkeitssinn der Massen mal Futter geben. Ihnen regt euch über diese Kerle auf, diese Tonart, ja, regt euch über diese Kerle auf. Die, natürlich mit dem wunderbaren Argument, die verdienen die Millionen, die hätten es gar nicht nötig, Steuern zu hinterziehen. Ja, gerade bei denen, wo es sich lohnt, sie zu hinterziehen. Und beim Geld, deren Geschäft ist doch das Akkumulieren. Ja, wenn sie es schon berufsmäßig betreiben, dann machen sie es halt auch als Privatleute. Aber da, also ausgerechnet beim Geld aufhäufen zu sagen, die hätten es nicht möglich, das ist wirklich lachhaft. Jedenfalls regt euch über die auf, die dem Gemeinwesen, das ihnen alle Chancen eröffnet, das ihnen alle Verdienste zugänglich macht, die dem Gemeinwesen ihren fairen Beitrag vorenthalten. Die Regierung will auf der einen Seite in Zeiten, in denen sie selber lauter Steuererleichterungen fürs Kapital erlässt, wo sie erst vor einem Jahr eine Steueramnestie für Steuerflüchtlinge organisiert hat. Ja, gegen einen relativ zu der Steuerpflicht geringen Betrag konnte man illegale Gelder legalisieren. Vor einem Jahr ist es dann ausgelaufen irgendwann. Die also auf der einen Seite, übrigens, um an das Geld der Steuerhinterzieher ranzukommen, ja, denen goldene Brücken bauen, die auf der anderen Seite die Renten nicht gescheit erhöht. Jetzt ein Riesenstreit macht um die Frage, 1% ist das nicht zu viel? Ja, jeder kann ausrechnen, bei Durchschnittsrenten, das sind 11 Euro im Monat. 11 Euro im Monat. Ist doch im Monat, ne? Ja. 11 Euro im Monat, ist das nicht, schädigt das nicht unsere Rentenkasse. In Zeiten, wo sie die Leistungen des Krankenkassensystems senken, wo die Leute länger arbeiten müssen, um überhaupt eine Rente zu bringen, wo Studiengebühren erhoben, wo sie also auf der anderen Seite, wo sie die Mehrwertsteuer gerade erhöht hat, was natürlich den normalen Menschen und seine Ausgaben belastet, wo sie also selber sehr eindeutig, um den Standort flott zu machen, flotter zu machen, um den nationalen Kapitalismus zum Blühen zu bringen, das Kapital weniger belastet und die Massen mehr belastet. In solchen Zeiten will die Regierung einmal zeigen, dass sie über den Klassen steht. Da hat sie richtig das Bedürfnis gehabt zu zeigen, auch die Reichen stehen nicht über dem Gesetz. Oder umgekehrt, auch die Regierung steht auch über den Reichen und ist nicht einfach denen in Kumpanei verbunden. Wenn die Regierung das Kapital fördert, dann ist es eine Sorge um den Staat, ums Wachstum im Land und deutsche Stellung in der Welt, und dann ist es nicht Kumpanei mit den Reichen. Und dafür hängt man an Reichen mal richtig hin.
Es geht nicht von dieser Oberschicht Geld wegzukriegen, sondern der Beweiszweck, dass man unparteiisch quasi über der Sache steht.
Er sagt, es geht nicht darum.
Nee, das war eine Frage.
Ja, er fragt, ob ich das so meine. Ja? Du fragst, ob ich das so meine, dass es in dem Fall nicht darum geht, das Geld von den Steuerhinterziehern in die Staatskasse zu lenken, sondern um diese nationalmoralische Botschaft. Die Opposition ist nicht richtig. Natürlich, soweit die Steuerfahndung aktiv ist, ja, soweit die Steuerfahndung diesem Liechtensteiner Bankangestellten für immerhin 4 Millionen seine Liste abkauft, geht es natürlich darum, dass man die Namen in die Finger kriegt und diesen Leuten die schuldige Steuer abnimmt. Sogar das Veröffentlichen, sogar die öffentliche Geschichte hat Elemente dessen, dass man, naja, all den vielen vermögenden Steuerhinterziehern klar macht, so sicher kommt man da nicht durch, kalkuliert mal das Risiko, und zum Risiko hat inzwischen dann sogar, also nicht nur, man kann erwischt werden und muss zahlen, sondern zum Risiko gehört inzwischen auch die Gefahr der Rufschädigung. Also die Einschüchterung der Steuerhinterzieher ist natürlich beabsichtigt. Ist auch insofern beabsichtigt, was dann passiert ist. Jede Menge Selbstanzeigen, ja, ich habe auch Steuern hinterzogen, ich zahle sie gleich nach und so weiter. Natürlich ist das auch beabsichtigt, das ist nicht der Punkt. Ich habe insofern, kann man sagen, das Thema wirklich ein wenig einseitig behandelt, weil ich es mal heute nicht nach seiner ganzen, staatspolitisch steuerrechtlichen Seite nehmen wollte, sondern die nationalmoralische Ausbeute dieses Ereignisses. Aber in Entgegensätzen, im Sinn von, da ging es nicht ums Eintreiben von Steuergeldern, sondern ums nationalmoralische Aufmöbeln der öffentlichen Meinung, die Opposition wäre verkehrt.
Gut, ja, wobei es halt eine gewisse Plausibilität, dass man gerade halt noch massiv Steuern senkt. Da sagt man, wenn es funktional ist, dann sollen die wenig zahlen.
Das ist ja die Geschichte, deswegen ist ja auch die Regierung so empört, so nach dem Muster, jetzt machen wir ihnen schon alles so recht, jetzt senken wir doch schon die Steuern dauernd, und auch die gesenkten Steuern
Kinder ziehen sie noch. Zurück zu meinem nationalmoralischen Ertrag. Ja. Also, wie gesagt, die Steuerökonomie mal vergessen. Die Regierung will erstens diese Distanzierung von den Reichen, das Dokument, sie steht auch über den Reichen und ist denen nicht in Kumpanei verbunden. Sie ist die Regierung aller Klassen. Ja. Sie ist die Regierung des ganzen Volkes, nicht nur, ja, quasi wie die alten marxistischen, nicht nur der geschäftsführende Ausschuss der Kapitalisten. Ja. Dieses Dokument will sie mal machen. Weil sie weiß, dass im Zug, die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher, dass der Glaube der Massen an die Güte der Ordnung schon leidet. Weil sie weiß, nicht, so wie ich rede, wird es ja deutlich, dass keine gescheite Opposition, kein gescheiter Widerstand oder kein gescheiter Wille, was zu ändern, entsteht. Das braucht sie nicht sorgen. Aber dass das Vertrauen darin, gut aufgehoben zu sein, leidet, das ist schon der Fall. Und dieses Vertrauen in die Obrigkeit, das wird unter anderem einfach dadurch geheilt, dass die Regierung mal selber auf die reichen Steuerhinterzieher schimpft. Da muss sonst überhaupt nichts passieren. Der Unmut der Normalos, werden wir hier nicht alle beschissen. Ja, wirtschaften die nicht alle in eine Tasche und wir sind hier die Deppen. Dieser Unmut, der wird schon da. Es muss sich sonst nichts ändern, es ändert sich ja auch sonst nichts. Außer, dass die Merkel mal selber sagt, für diese Art Raffgier habe ich keinerlei Verständnis. Das Vertrauensverhältnis zwischen oben und unten ist schon ein Stückchen weit wiederhergestellt, wenn die Regierung mal auf die Reichen schimpft. Sonst ändert sich nichts. Braucht sich auch nichts ändern. Man muss sagen, was soll sich denn bei dem Thema schon auch ändern? Immerhin ist die Steuerhinterziehung ein eigentümliches Feld der Gerechtigkeit. Ja, vorhin haben wir noch gehabt, die Leute bei Nokia werden entlassen. Ihre Hoffnung wäre, dass gute Manager die Arbeitsplätze in Bochum erhalten würden. Beim Fall der Managergehälter hatten wir das Thema. Die kriegen unglaublich viel, wir kriegen unglaublich wenig. Wer nicht ein wenig Ausgleich, da kann man immer noch, blöd wie man ist, denken, naja, wenn der Ackermann von seinen 400 Mal bloß die Hälfte nehmen würde, 200 Mal so viel, wie ich verdiene, dann würden ja 200 übrig bleiben. Die würden dann vielleicht verteilt werden. Man kann ja so denken. Aber bei der Steuerhinterziehung, da ist das Schöne, wer ist denn da eigentlich geschädigt? Schon gleich nicht mehr der Bürger, sondern gleich die Staatskasse. Da zeigt der Ruf nach Gerechtigkeit gleich seine ganze Ekelhaftigkeit. Die Leute sagen, wir werden ja für dumm verkauft, wir zahlen unsere Steuern und der trägt sein Geld nach Liechtenstein. Was fordern Sie? Die fordern überhaupt nicht, dass die Last, Ihnen die Lasten erleichtert werden. Sie sind schon zufrieden, wenn andere auch Lasten tragen müssen. Kein Mensch glaubt im Ernst, dass wenn Zumwinkel seine Steuern nachzahlt, ihm die Steuern erlassen oder gesenkt werden. Verspricht ja auch niemand. Es ist einfach, die Staatskasse ist jetzt unser gemeinsamer Sorgegegenstand. Ich sorge mich schon eh nicht mehr um mich, sondern um das Gemeinwesen, von dem ich abhänge. Dann stehe ich eh schon auf dem Standpunkt, dass ich ein Kostgänger, möglicher Kostgänger bin, andere sind Kostgänger, wir belasten die Staatskasse, alle müssen wir sich füttern und dann wollen wir nicht für dumm verkauft werden und bestehen darauf, dass auch die Reichen die Staatskasse füttern müssen. Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit ist schon Genüge getan, wenn es andere auch nicht besser haben. Also das ist gleich die ganz ekelhafte Seite der Gerechtigkeit. Die gleich gar nicht mehr daran denkt, dass man selber was davon hat, sondern die schon zufrieden ist, wenn die anderen auch keinen Vorteil haben.
Da ist mir jetzt ein Gedanke entfallen.
Ich habe eigentlich jetzt nicht verstanden, ob das jetzt wirklich nur eine Ausschlachtung
der Verbesserung der Steuerkasse ist, dass das eben jetzt für die Massen so dargeboten wird, oder ob es der Grund, ja, dann mehr oder weniger der Hauptgrund dafür sein soll. Dann verstehe ich das Argument. Also das ist praktisch nur aus Gründen der Agitation.
Nein, nein. Man kann es auch am Ereignis noch ein bisschen sortieren, irgendwie. Also nochmal, wie ich es gerade schon zusammen versucht habe. Natürlich, es gibt die Steuerfahne. Und die geht ihren Gang. Und die hat jetzt einen großen Schlager gelandet, indem sie diesen, der BND war es, diesen Schweizer oder liechtensteinischen Bankangestellten diese Liste abgekauft hat. Natürlich geht es darum, dass man das Geld von den Steuerhinterziehern in die Finger kriegt, dass die Staatskasse sich das Geld beschafft. Das ist doch nicht die Frage. Also selbstverständlich geht es darum. Insofern ist es nur ein Ausschlachten des Ereignisses für eine, ja, nationalmoralische Schule. Nicht das Ereignis hat sich jetzt einen Grund darin, aber wenn man es jetzt nochmal am Stoff sortiert, nicht, dass Zumwinkel erwischt wird, nicht, dass Zumwinkel bestraft wird, aber dass er vor laufenden Fernsehkameras verhaftet wird, das hat wieder mehr seinen Grund darin, dass man diese Botschaft will. Also so ist das zu sortieren. Wieder ist die Regierung nicht fertig mit dem Anprangern dieser reichen Asozialen, wie sie selber sagen, dieser Leute, die alle Vorteile genießen und den Staat ihren Dienst an der Staatskasse verweigern, sondern man setzt sich an die Spitze dieser Kritik, man greift sie auf, man löst sie vielleicht sogar aus in dem Fall, gleich um dieser Kritik die rechte Richtung zu weisen. Also auch wieder wichtig, es bleibt nicht dabei, die reichen Verbrecher, sondern das ist der erste Satz, damit der zweite kommt. Und wieder die Kanzlerin ist der große Täter, die sagt den Leuten, hier haben sich Unternehmensführer an ihrer Vorbildrolle vergangen. Ja, das ist eine schöne Sortierung, die einem da beigebracht wird. Schlimm ist, dass der Zumwinkel die Steuern hinterzieht, weil sich das für seinen überaus ehrenwerten Stand nicht gehört. Ja, es ist die Hochschätzung der Unternehmensführer, die in unserem Land doch eigentlich sich gehört. Elite, ja, es ist doch die Elite und die Elite-Rolle, die sich für die gehören würde, und dann ist es erst recht schlimm. Es ist, man spielt mit der Fallhöhe zwischen der Hochachtung, die sich für die Leute gehört, und dem Danebenbenehmen, dass die sich zu Schulden kommen lassen. Also im Angriff auf die Typen unterstreicht man nochmal extra, wie viel Respekt die eigentlich vom Gemeinwesen beanspruchen können. Man sagt den Leuten, dem Volk, das jetzt dazuhört, man sagt dem Volk, den Zumwinkel müsst ihr verurteilen. Aber gerade im Lichte dessen, dass er die Unternehmer eigentlich verehren müsste. Elite. Elite ist als Wort schon diese Verbindung. Ja? Elite ist immer die Doppelbedeutung. Also zur Elite ist, Elite hat automatisch die Doppelbedeutung von Macht und Güte. Das sind die Mächtigen und deswegen und als die Mächtigen sind sie auch die, die fürs Gemeinwesen so wertvoll sind. Und sie leisten fürs Gemeinwesen viel und dann kommt der Hammer, ne? War Zumwinkel, gerade Zumwinkel, ausgerechnet der Herr Zumwinkel, ja, dieser Ton, ausgerechnet dieser Leuchtturm der deutschen Unternehmerlandschaft.
Was hat er nicht alles gemacht? Er hat die Deutsche Post aus dem Behördenapparat zu einem schlagkräftigen internationalen in der Tat zum größten internationalen Logistikkonzern gemacht. Er hat die Belegschaft um die Hälfte reduziert. Ja, er hat der Behördenpost Beine gemacht. Ja, das zählt alles unter die Verdienste, die das Volk würdigen soll. Dass ich weiß nicht was, 15.000, 25.000, ich kenne die Zahlen nicht, entlassen worden sind, brotlos geworden sind, durch seine Weise den Betrieb zu einem Weltkonzern zu machen, zu einem profitablen Weltkonzern umzubauen. Das alles, das fällt unter die Abteilung, das ist verehrungswürdig. Aber dass er dann von den 10 Millionen, die er im Jahr kassiert, 1 Million an der Steuer vorbeibringt, das widerspricht dem Ethos des Standes und dem Respekt, der dem Stand gebührt. Also, ein irres Ding. Einen aus der Riege der Unternehmensleiter, der Chefs, der Vorstandsvorsitzenden, einen der Oberkapitalisten hinzuhängen, ihn als Verbrecher am Staatshaushalt und an dem, was ich halt an Lastenteilung beim Steuerbezahlen gehört, ihn als Verbrecher hinstellen und gleichzeitig damit die Hochachtung vor dem Unternehmer als Unternehmer hochzuhalten. Also man kann das so sagen, zum Winkel als Unternehmer, super, als Privatmann, der außerhalb seiner Funktion als Postchef Steuern hinterzieht, eine Schande für diesen wunderbaren Stand. Diese Leistung, dem Volk noch einmal zu sagen, wie nötig es seine Elite hat, und das in der Form einer Beschimpfung von einem Exemplar davon, das ist die Leistung dieser Kritik, die da, halt uns auch wieder wochenlang unterhalten hat. So, jetzt machen wir noch ein paar Gedanken zu dem abstrakt, getrennt von dem Stoff, zu dem Ruf nach Gerechtigkeit. Sind bloß zusammenfassende Überlegungen von dem, was der Stoff alles so peu à peu und natürlich verstreut aufgeführt hat. Warum ist der so beschissen, der Ruf nach Gerechtigkeit? Also erstens, nach Gerechtigkeit ruft bloß einer, der unzufrieden ist. Es ist immer eine Weise, unzufrieden zu sein. Also auch eine Verarbeitung von Unzufriedenheit, die man hat. Irgendeine Beschädigung der eigenen Interessen, irgendein Nachteil, den man schlucken muss. Eine schlechte Existenz, das liegt schon immer zugrunde, wenn nach Gerechtigkeit geschrieben wird. Aber wie wird diese Erfahrung verarbeitet? Sie wird als erstes zur Kenntnis genommen, und nicht als das gelten gelassen, was sie ist. Nicht, da steht mir ein Interesse gegenüber und weil das andere gewinnt, verliert meins. Sondern, woran man leidet, wird zur Kenntnis genommen als Verstoß gegen das, wie es eigentlich sich gehört. Damit ist es zweitens, der Ruf nach Gerechtigkeit immer eine Bekräftigung der Prinzipien, an deren Realität man gerade leidet. Man sagt immer, ich hätte doch nichts gegen Marktwirtschaft, aber das, was die machen, ist doch keine Marktwirtschaft mehr. Das ist der Ton dieser Kritik. Oder was haben wir vorhin gehabt mit dem Nokia? Wir wären doch profitabel gewesen, aber Profit reicht denen ja nicht. Ja, wer so redet, der bekräftigt genau die Ordnung, an deren Wirklichkeit er leidet. Er sagt, gegen die Ordnung, dass die Ordnung, das Sei-Interesse in diesem Laden keinen guten Platz hat, das glaubt er nie und nimmer. Wenn Sei-Interesse jetzt also untergeht, dann weil wer sich daneben benommen hat. Wer jetzt dran festhält, da hat sich wer daneben benommen. Einerseits bekräftigt er die Prinzipien, an denen er leidet. Andererseits, so wirklich die Prinzipien, wie sie es gibt und wie sie gelten, die meint er ja dann doch nicht. Man merkt schon, Kritik im Namen der Gerechtigkeit ist nicht bloß eine treue Erklärung zur Wirklichkeit, eine treue Erklärung zu der Ordnung, zum Kapitalismus und so weiter, sondern es ist eine treue Erklärung zum Kapitalismus in einer idealisierten Fassung. Nicht die wirkliche Ordnung meinen Sie, sondern das, was Sie an der wirklichen Ordnung gut finden. Nochmal anders. Wer klagt, dass hier wieder ungerecht zugeht? Ne? Das wäre immer ein schöner Prüfstein, das ist ein wunderbarer Trick für diese Klage. Den Leuten einfach sagen, ja, meinst du wirklich, dass du da Recht drauf hast? Na, dann geh zu einem Richter und lass das verschaffen. Wenn sie es hätten, wenn sie ein Recht hätten, dann bräuchten sie doch nicht demonstrieren und sagen, ja, es herrscht Ungerechtigkeit. Wenn sie das Recht hätten, bräuchten sie bloß vor ein Gericht zu gehen, einen Rechtsanwalt beauftragen, der verschafft ihnen das Recht. Ein Recht, das man wirklich hat, für das demonstriert man nicht. Man demonstriert bloß für ein eingebildetes Recht, eins, das man gar nicht hat. Also anders ausgedrückt, wer sagt, es möge Gerechtigkeit herrschen, er bekennt sich zu der Ordnung, wie ich es gerade gesagt habe, mit dem Fall mit Profit oder mit Marktwirtschaft hätte er nichts dagegen, aber das ist doch keine mehr. Aber nicht in der Weise, wie die Ordnung wirklich ist, sondern in der Weise, wie er sie idealisierterweise billigt, wie er sich einbildet, da hätte sein Interesse ein kleines Recht. Ja, so eine, also den Gedanken, den kann man bloß machen, wenn man, der Gedanke besteht darin, dass man sich als Opfer sieht, aber nie als Opfer der Spielregeln, sondern als Opfer von einem Verstoß. Dazu kann dann aber auch, dass man die Spielregeln anders versteht, als sie wirklich sind. Trotzdem, man könnte auch sagen, ach Gott, ich habe ganz andere Spielregeln im Kopf. Wenn man sie schon anders versteht, als sie wirklich sind, dann könnte man ja den Gegensatz der eigenen Spielregeln und der wirklichen Spielregeln zum Thema machen. Das auch wieder nicht. Den Gegensatz der eigenen Spielregeln und der wirklichen Spielregeln macht man nicht zum Thema, sondern man tut so, wie wenn es ihn nicht gäbe. Wer also nach Gerechtigkeit ruft, hat viertens keinen Einwand dagegen, dass er ein Regierter, eine abhängige Größe, ein Licht ist. Hat nichts gegen die Zuständigkeit, gegen die Verteilung der Zuständigkeiten, dass andere über das eigene Schicksal zu entscheiden haben. Wer nach Gerechtigkeit ruft, hat das, findet das in Ordnung. Das ist anders auszudrücken. Fünftens, Gerechtigkeit ist die Tugend der Herrschaft. Vielleicht ist einem schon mal aufgefallen, kein Mensch verlangt Gerechtigkeit von einem gleichgestellten Individuum. Ja, gerecht soll der König sein. Gerecht soll er Richter sein, vielleicht ein Lehrer. Ja, weil es halt welche sind, die haben Macht über andere. Wer Macht über andere hat, der soll gerecht sein. Wer keine Macht über mich hat, wer braucht da nicht gerecht zu sein? Da ist die Frage ganz unpassend. Da sagt man, du hast nicht recht, aber das ist was ganz anderes als du bist nicht gerecht. Gerechtigkeit ist was ganz Eigentümliches. Es ist die Forderung eines Untertanen an die Obrigkeit. Da wird ein Untertan im Obrigkeitsverhältnis unterstellt und dann tritt der Untertan fordernd auf. Er sagt, die Obrigkeit soll was. Die Obrigkeit hat eine Pflicht zur Gerechtigkeit. Damit sind wir sechstens bei der Frage, zu was ist sie denn eigentlich verpflichtet, die Obrigkeit, wenn sie Gerechtigkeit üben soll. Also, wer Gerechtigkeit fordert, klagt eine Pflicht der Obrigkeit ein, aber worin besteht sie nicht? Das ist richtig schwierig genau zu bestimmen, weil man kennt es dann. Also sagen wir mal, ein Lehrer soll gerecht sein oder ein Richter. Was soll er denn eigentlich? Er soll sich, der Richter zum Beispiel, ans Recht halten, ohne Ansehen der Person. Eigentlich soll er das tun, was seines Amtes entspricht. Also eigentlich soll er sich an die Prinzipien seiner Position halten. Man klagt ein, die Obrigkeit hätte das verletzt, wozu sie da ist, was ihre Aufgabe ist, und erinnert sie eigentlich an ihre Aufgabe. Und da ist die Vorstellung Gleichbehandlung, die hat nach der einen Seite hin einen realen Inhalt. Keine Vetternwirtschaft, keine Begünstigung, richten ohne Ansehen der Person. Gleichbehandlung heißt nach der anderen Seite nicht alle Gleichbehandlung. Ja, Gleichbehandlung hat eine ganz andere Bedeutung. Das ist die Bedeutung, jeden nach seinem Stande. Also wenn Arbeiter sich darüber beklagen, am Stammtisch, dass die Manager so furchtbar viel verdienen und gerechte Entlohnung fordern für alle Stände, dann wissen sie genau, dass der Manager das Hundertfache von ihnen kriegt. Und das ist nicht ihr Protest. Ihr Protest ist das 400-fache. Die meinen nicht, sie müssen so viel kriegen wie der. Wer Gerechtigkeit verlangt, wer soziale Gerechtigkeit fordert, der meint, für die Armen muss was getan werden, was für sie sich, was ihnen entspricht. Wenn man in den Kirchengemeinden, da gibt es doch so Bittgottesdienste oder Fürbitt-Rituale. Und da kommen eben unter tausend anderen Fürbitten, mal für die kranke Mutter, mal für ich weiß nicht wen. Da gibt es halt auch Gerechtigkeit für die Armen. Da weiß jeder, dass die nicht reich werden davon. Das ist halt, die sollen nicht verhungern. Also diese, was da an Gleichbehandlung fordert wird, ist eine ganz merkwürdige Geschichte, weil die hat eigentlich bloß den Standpunkt, jeden so, wie es seinem Stand entspricht und nicht jedem gleich. Also ist es wieder was ganz Eigentümliches, was grausam bescheiden ist. Die armen Leute fordern bloß soziale Gerechtigkeit. Sie fordern nichts Unrechts, sondern bloß, dass ihnen gelassen wird, worauf sie Anspruch erheben können. Nach den Spielregeln dieses Gemeinwesens. Sie fordern bloß, dass die Obrigkeit sich an ihre eigenen Prinzipien, wie man mit den Armen, wie man mit den Beschäftigten, wie man mit den Schülern umzugehen hat, dass die Obrigkeit sich an diese Dinge halten will. Kommt gleich das nächste Problem. Sie möge sich an diese Dinge halten und gleich nach Stand, jedem Stand fair, gleich jedes Individuum seinem Stand entsprechend behandelt. So muss man eigentlich sagen. Spielen wir mal einen Fall durch. Es wird nämlich sehr schnell deutlich, so klar ist da immer noch nicht, was gefordert wird. Nehmen wir den Fall Steuergerechtigkeit. Was ist gerechte Steuer? Das ist ein endloses Soap-Opera der Gesichtspunkte. Was ist eine gerechte Steuer? Alle gleich. Gut, sagen wir mal ganz alle gleich. Da sind wir bei der Kopfsteuer, die Margaret Thatcher mal verhängt hat. Also jeder zahlt 100 Pfund, das ist auch eine Steuer. Sofort fällt eben auf, alle gleich behandeln ist ganz ungerecht. Weil der Reiche drückt die 100 Pfund ab wie nix und der Arme kann sie kaum bezahlen. Also Gleichbehandlung ist ganz ungerecht. Nächste Etage. Ungleichbehandlung. Also bei uns, es gibt da Einkommensteuer. Die Steuer wird nicht als absolute Summe, sondern als Prozentsatz des Einkommens erhoben. Das hat dann die Bedeutung, wer 100 Euro verdient, zahlt bei 20% 20 Euro, wer 100.000 verdient, zahlt 20.000. Ist das gerecht? Naja, vielleicht. Aber vielleicht ist es ja noch viel gerechter, wenn der 100.000 verdient, nicht bloß denselben Prozentsatz 20, sondern statt 20 40 zahlt. Dann zahlt der Arme von 120 und der Reiche von 100.000, 40.000. Bleiben immer noch 60.000 und dem anderen bleiben immer noch 800. Ist das gerecht? Denn man merkt es, das kann er immer weiterspielen. Und dann gibt es überhaupt beim Gerechtigkeitssichtpunkt der kapitalistischen Gesellschaft zwei wunderbar widersprechende Gerechtigkeiten, die beide in Geltung sind. Und deswegen einfach ein endloses Palaver über was in Wahrheit gerecht wäre. Zur Folge war. Es gibt die Seite der ausgleichenden Gerechtigkeit und es gibt die Seite der Leistungsgerechtigkeit. Ist es gerecht, dass einer mehr kriegt als der andere? Ja, wenn er mehr leistet, schon. Aber wenn dann rauskommt, dass manche arm sind, dann kommt die andere Abteilung der Gerechtigkeit, dann braucht es ausgleichende Gerechtigkeit, damit irgendeine Teilhabe da auch gewährt wird. Man kann ohne Schwierigkeit und mit vollem Recht die ausgleichende Gerechtigkeit als Beschädigung der Leistungsgerechtigkeit und umgekehrt betrachten. Dazu hat Marx eigentlich das Richtige gesagt. Er hat gesagt, Gerechtigkeit ist ein Unsinn. Jede Gesellschaft hat ihre Gerechtigkeit und in der kapitalistischen Gesellschaft ist es halt gerecht, dass der Arbeiter bezahlt wird für seine Arbeit und dass das, was er damit schafft, ihm nicht gehört, sondern dem Unternehmer. Das ist halt die Gerechtigkeit dieser Art. Deswegen, man kann nie mit dem Maßstab der Gerechtigkeit irgendetwas gescheit kritisieren. Weil man ja immer bloß sich auf die Prinzipien berufen kann, die ohnehin gelten, allerdings immer in einer idealisierten Fassung. Und, das war jetzt gerade mal versucht zu zeigen, es gibt so viele verschiedene und sogar entgegengesetzte Gesichtspunkte der Gerechtigkeit, sodass man mit der Parole Gerechtigkeit sowieso nichts Bestimmtes anklagen kann. So, also gut, letzter Gedanke zu dem Komplex. Der Ruf nach Gerechtigkeit ist die Alternative zur Anerkennung und zur Kenntnis nehmen der Interessensgegensätze, in denen man steht. Man muss sich richtig entscheiden. Nehme ich die Interessensgegensätze zur Kenntnis und frage mich, warum leidet mein Interesse? Was ist das Interesse, das dem entgegensteht? Oder erhebe ich im Namen einer scheinbaren, einer illusorischen Gemeinschaftlichkeit Protest und behaupte, hier würde verstoßen gegen eine Gemeinschaftspflicht, die es in Wahrheit gar nicht gibt. Ersteres führt dazu, also wenn man die Interessensgegensätze zur Kenntnis nimmt, ersteres führt dazu, dass man die Unversöhnlichkeit mancher Interessen mit den eigenen anerkennt und dann auch weiß, dass man mit denen nicht auskommen kann. Da steht Umsturz. Im zweiten Fall, im Namen einer illusorischen Gemeinschaftlichkeit lauter Verletzungen anklagen, das wird ganz automatisch immer zum Ruf nach guter Herrschaft. Es wird zum Ruf danach, die Obrigkeit soll die anderen Lumpen, die sich der Pflichterfüllung entziehen, die Obrigkeit soll die anderen Lumpen in die Pflicht nehmen. Wer Gerechtigkeit fordert, ist immer nah dran, einen stärkeren Staat zu fordern und den jetzigen Staat als einen, der schwach ist und sich gegen verantwortungslose Privatinteressen nicht durchsetzt, aufzufassen. Deswegen ist es kein Wunder, dass gar nicht wenig faschistische Parteien in der Geschichte den Namen Gerechtigkeitspartei gehabt haben. Jedem Stand das zuordnen, jedem Stand das zuweisen, was ihm zusteht, im Lichte der Obrigkeit. Ja, das ist ein Versprechen. Ja, das macht halt einer, der sagt, ich will die Privatinteressen ganz anders vom Staat in die Pflicht nehmen als bisher. Also eine politische Richtung, die das Urteil, der Staat ist schwach, weil er die privaten Interessen nicht domestiziert. Jetzt habe ich meinen Satz verloren. Ein politischer Führer, eine politische Richtung, die den Staat in einer Krise sieht, weil er der Privatinteressen nicht Herr wird, der tritt an und verspricht Gerechtigkeit. Also, das ist eine sehr gefährliche Geschichte mit der Gerechtigkeit. In der Demokratie merkt man, da ist es einfach das Vertrauensverhältnis von oben und unten, das wird gepflegt. Und wenn es durcheinander kommt, dann schimpft die Regierung einmal ein bisschen auf die Reichen und passt gleich darauf auf, dass nicht falsch verstanden wird, und dann hat sich das wieder. Wenn der Ruf nach Gerechtigkeit aber bitter ernst wird, richtig zu einer Volksbewegung wird, dann geht es nach rechts los. Gut, mache ich mal Schluss an der Stelle, jetzt können wir noch diskutieren über Konsequenzen und weitere Überlegungen zu dem Stelle.
Der nächste Schritt, der nächste war bei Karl Lenz von oben so attackiert, und das ist der Fall, weil der Rückgriff der Sicherheit von unten wird ja genommen und übernommen. Also, das ist in der Volksmeinung nicht nur zu spüren, sondern auch aktiv. Das muss noch eine faschistische Bewegung sein, aber das ist die Art und Weise, wie die Leute ihre Gegensätze austragen und miteinander umgehen. Also ich meine nicht, dass das die große Differenz zu machen ist in faschistischen Staaten, ist der Staat zusammen geworden, sondern die gewöhnlichen Demokratien, die es hier zu erwähnen, ist dieses aktiv? Haben die Oberen ihre Aufsichtsrolle, haben die sie wahrgenommen? Ist die Richtigkeit gelegt worden? Das ist mir die Frage, die ich dir gestellt habe.
Naja, dann ist es eben die Sorte politischer Zweifel in die Güte des Regierens und die Sorte Forderung, die man da stellt, und dann kommt von oben die Antwort, man kümmert sich drum, und das ist schon ein Teil der Befriedigung dieses Misstrauens. Das ist natürlich damit nicht tot, sondern das geht halt immer so weiter, und am nächsten Tag und in der nächsten Woche ist wieder ein neues Thema dran, und dann wird wieder die Frage dran gestellt. Das ist das Geistige, man kann schon sagen, das ist das tägliche Brot der demokratischen politischen Bildung. Dass man an alles die Frage, ob die Obrigkeit auch ihrer Pflicht, ihren eigenen Prinzipien gemäß ihr Macht auszuüben, ob die Obrigkeit dieser Pflicht nachkommt. Das ist, wenn man so will, das ist die Kontrolle des Regierens durchs Volk. Dass solche Fragen dran gestellt werden. Gut. Und jetzt habe ich halt gesagt, dann geht es immer so weiter im Sinn von, und wenn das Gegenstand von Seiten der Medien inszenierten Talkshows ist und bleibt, wenn also das Volk jede Woche was anderes zum Aufregen kriegt und dann eine klare Richtung kriegt, wie es zu verstehen ist, dann passiert da nicht wunder was. Eins kann man natürlich sagen, die Regierung selber antwortet mit dem, dass sie mal auf die Reichen, Verantwortungslosigkeit der Reichen schimpft, die antwortet natürlich schon auf das relative Gewicht, das die NPD einerseits im Osten und die Linkspartei andererseits kriegt. Dass solche Parteien aufkommen, und die Linkspartei verschmäht den Ruf nach sozialer Gerechtigkeit ja überhaupt nicht, also stößt durchaus voll in das Horn, wenn solche Parteien aufkommen und vom Wähler einen gewissen Zuspruch erfahren, dann nehmen die Regierenden das als, ja, das Vertrauen in uns hat gelitten. So, und jetzt beschließen sie einfach, dann tun sie was dafür, dass es wieder besser wird mit dem Vertrauen. Ob es dann besser wird oder nicht, ist die zweite Frage. Das merkt man dann bei der nächsten Wahl und den Ergebnissen. Aber das, was die Regierung dieser Sorte Misstrauen jetzt mal Futter gibt, ist eine Antwort darauf, dass Sie unzufrieden sind mit Wahlerfolgen von, wie Sie sagen, Protestparteien, die Bürger wählen, die sich nicht mehr gerecht behandelt fühlen. Also insofern kann man sagen, ja, die Politisierung, da ist schon was draus geworden. Also aus dem Ruf nach Gerechtigkeit ist schon ein Misstrauen in die Amtsführung der Großen Koalition geworden und mit dem Misstrauen wird umgegangen durch das, was wir jetzt heute gesprochen haben. Was anders ist es, ob man jetzt daran sagt, da wird jetzt Wunder was draus, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll.
Ich wollte noch was sagen zu dem Abschluss, den du gemacht hast, dass der Ruf nach Gerechtigkeit, nach der Kapitalistenschelte sozusagen folgen, durchaus nach rechts weggehen kann. Ich finde, das kann man schon zeigen an den Unterscheidungen, die in der Kapitalistenschelte selber vorkommen, nämlich das Unterschied wird zwischen verschiedenen Kapitalisten. Also einmal wird ja durch Zufall Nokia als multinationales Unternehmen genommen und kein deutsches Mittelstandsunternehmen. Die kommen ja sozusagen gut weg. Und es ist sicher auch sozusagen mit angelegt, dann irgendwas überzugehen, gedanklich zu der Unterscheidung zwischen Ratten und Schatten und Kapital. Das heißt nicht, dass das notwendig ist, aber das ist in diesen Diskussionen möglich, sozusagen, dass sich das entwickelt. Und dann wird die Volksgemeinschaft halt undefiniert.
Was heißt undefiniert?
Das, was dann das Volk ist, diese Gemeinschaft, auf die sich positiv gezogen wird, da gehören dann halt bestimmte Dinge dazu.
Naja, also ich sag mal, ich möchte mir gern mal, ja, ich habe natürlich das Fass aufgemacht mit dem Wookie das hin, das stimmt schon. Normalerweise, eigentlich muss man sagen, das sollte man nicht machen. Es reicht doch drüber zu argumentieren, was für Sorte Kritik das ist, was so verkehrt ist an ihr und so weiter. Überlegungen dessen, wo das hinführen kann, hat immer was Spekulatives und lebt immer von Verlängerungen. Und Verlängerungen haben als solche den Mangel, dass man dann in dem Ziel, das man als Verlängertes ins Auge fasst, das eigentlich Schlimme identifiziert. So immer mit dem Moment, als ob das jetzt nicht schlimm genug wäre, diese blöde Auffassung, die da mit dem Ruf nach Gerechtigkeit mitten in der funktionierenden Demokratie, ohne dass irgendwo ein Aufstand von rechts droht, unterwegs ist. Deswegen ist es von mir vielleicht selber schon schlecht gewesen zu sagen, oh weia, also wenn das zu irgendwas anderem als, das war denn mein Ton, wenn das zu irgendwas anderem als dem, was es jetzt ist, nämlich politmoralische Schulung des Volkes, Gegenstand von Talkshows und Kanzlerinnenworten, wenn es zu irgendwas anderem führt, dann, so jetzt, ich will aber gar nicht behaupten, dass es zu was anderem führt. Und eigentlich will ich auch das Thema nicht, dass es zu was anderem führen wird, könnte oder müsste. Aber das war die erste Geschichte und das ist ein wenig eine Korrektur von dem, was ich selber gesagt habe. Ja. Jetzt waren noch zwei Momente in deinem Beitrag. Das eine war das mit raffenden und schaffenden Kapital und das andere mit Nokia als ausländischem Betrieb. Naja, das Moment mit den Ausländern, das ist wirklich, das immer wenn Arbeitsplätze abgebaut werden, hat es immer einen Moment drin, hatten wir bei der AEG hier, das ist auch bei Nokia. Wobei man jetzt mehr schon, ja, es ist eigentlich nicht direkt, jedenfalls nicht in der öffentlichen Argumentation, die Beschuldigung des Ausländers. Es ist mehr die Beschuldigung der globalisiert denkenden Firma, die alle Vorteile ausnutzt, irgendwo auf dem Globus und keine Verantwortung gegenüber dem Standort zeigt. Dieses Argument kann durchaus einen deutschen Konzern auch treffen, wenn der deutsche Konzern hier abbaut und woanders hingeht. Bei einem deutschen Konzern steht dann allerdings eins dagegen. Dann sieht man nämlich auch den Vorteil, der damit verbunden ist. Der Vorteil, ja, das stärkt die Konkurrenzfähigkeit dieses Konzerns, das stärkt seine globale Präsenz. Das macht ihn größer, das fördert sein finanzkapitalistisches Dasein in Deutschland. Und dann ist das arbeitsplatzmäßige Abwesensein vielleicht bloß noch halb so schlimm. Bei einer Firma, die ihren Hauptsitz im Ausland hat, sieht man bloß das Weggehen und gar nicht den Nutzen, weil der Nutzen ja Deutschland nicht zugute kommt. Also es ist der nationalistische Blick auf ein international operierendes Kapital, das sich als solches von einem international operierenden deutschen Kapital überhaupt nicht unterscheidet in dem, was es tut. Aber in dem, dass der Erfolg der Firma der Nation auch dann in gewisser Hinsicht zugute kommt, wenn sie Arbeitsplätze woanders betreibt, in dem gibt es einen Unterschied und das macht sich da geltend. Und das Dritte mit raffend und schaffend, um auf den Punkt nochmal zu kommen, es gibt, und das war eigentlich am ehesten in Deutschland mit der Heuschreckendebatte so, es gibt mal Anklänge an das. Aber Achtung, auch da, es ist nicht wie in der Hitlerzeit raffendes, schaffendes Kapital. Und zwar deswegen, weil diese Nation Bundesrepublik oder dann die große EU, weil die sich des Dienstes des Finanzkapitals für diese Länder so sicher ist, oder plural, so sicher sind, dass eine allgemeine Verurteilung des Finanzkapitals, also das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Wir brauchen die Deutsche Bank, wir brauchen die Europäische Zentralbank in Frankfurt und die leisten was für uns. Also, und insgesamt, was die Finanzseite betrifft, sieht sich Deutschland auf der Seite der Globalisierungsgewinner. Es nützt uns, wenn das Kapital global frei operiert und jeder Anleger dorthin geht, wo er am meisten Geld verdienen kann, dann ist es für den deutschen Finanzplatz und auch deshalb, nach der Seite auch eben für den Staatshaushalt eine nützliche Sache und deswegen kommt verallgemeinerte Kritik des Finanzkapitals, so wie es damals war mit Zinsknechtschaft und es gibt Kapitalisten, die beuten die ehrliche Arbeit aus und andere Kapitalisten, die organisieren die Arbeit. Eine Trennung, die völlig absurd ist, weil um Profit geht es beiden und der eine macht ihn und der andere finanziert ihn. Und bei beiden ist das Verfügen über Geld die Quelle, wie man sich in den Besitz von Profit bringt. Also der Bankier, weil er über Geld verfügt, kann er Gewinne, die andere machen, finanzieren und deswegen sich per Zins an deren Gewinn beteiligen. Und der andere nimmt den Kredit vom Bankier. Aus keinem anderen Grund, weil es für ihn sau attraktiv ist, mit Geld, das er gar nicht besitzt, Profit zu machen, den er dann sehr wohl besitzt. Also es gibt überhaupt keinen moralischen oder nationalwertigen Unterschied zwischen Finanzkapital und Industriekapital. Wenn die Kritik aufkommt, dann immer nur, weil eine Nation sich vom freien Fluss des Kapitals im Ergebnis beschädigt sieht. Und das liegt in Deutschland in gar keiner Weise vor. Deswegen gibt es das mal, die Heuschrecken, ja und da kommt es vor, die kaufen deutsche Firmen aus, schlachten sie aus, und Deutschland hat am Schluss die verlorenen Arbeitsplätze davon. Und übrigens, der Satz fällt und rechtliche Einschränkungen zur freien Bewegung der Heuschrecken kommen nicht zustande, weil die Regierung selber weiß, wie nützlich es andererseits ist. Also insofern, die Verlängerung hat Unterstellungen in der Wirklichkeit, nämlich ein nationalen Misserfolg in finanzkapitalistischer Hinsicht, der ganz grundsätzlich ist. Richtig, die Nation geht kaputt dran, dass das Geld immer auswandert. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg, wie die Nazis groß geworden sind, unter anderem durch die Reparationen, die immerzu alles verdiente Geld dann immer ins Ausland schaffen mussten, weil sie Reparationen zahlen mussten. Eine kapitalistische Nation, die daran kaputt geht, die kommt mal auf sowas. Aber das droht hier in gar keiner Weise und deswegen ist auch da der Gedanke der Verlängerung in die Richtung
weit gegriffen. Ach, einen Punkt kann ich noch nachtragen. Der ist vielleicht noch einen Augenblick lang erhellend. Und zwar über das Thema Klage im Namen einer fiktiven Gemeinschaft. Ja, war jetzt die ganze Zeit mehrfach davon die Rede. Dass die fiktiv ist, die Gemeinschaft, könnte einem schon an einem auffallen. Dass man immer Opfer für sie bringen muss. Das kommt den Leuten nämlich ganz selbstverständlich vor. Die sagen, ich bringe meine Opfer für die Gemeinschaft. Ja, das kann einmal Land heißen, das kann aber auch Firmenwohl sein. Ich bringe meine Opfer für die Gemeinschaft, aber andere bringen sie nicht. Dass denen nicht auffällt, dass sie überhaupt Opfer bringen müssen. Wenn es eine Gemeinschaftlichkeit in der Sache gäbe, dann wäre die eigene Arbeitsleistung eine Investition in den Nutzen, den wir hinterher herausziehen. Dann wäre es doch kein Opfer. Dann wäre es einfach nützlich, wenn man seinen Teil leistet und wenn ein anderer seinen Teil leistet, ist auch nützlich. Aber dass die Vorstellung, die Gemeinschaft ist einerseits ganz meins, ich gehöre dazu, ich bin Teil davon, andererseits steht es höher als ich, ich wie alle anderen müssen ihr dienen, das kann doch nichts richtig sein. Entweder es ist eine gemeinsame Angelegenheit, dann müssen wir nicht dienen, oder sie steht über mir, dann bin ich ja ein Mittel für was Höheres, aber dann ist es nicht meins. In der nationalen Gemeinschaft wird beides in Einheit gedacht. Man stellt sich was Höheres und zugleich ganz Eigenes vor. Und dieses Doppelte ist selber schon verräterisch, das ist selber schon geeignet, die Kritik dieses falschen Gedankens zu leisten. Genau, das war der Gedanke, der mir vorhin entfallen ist.
Können wir bitte nochmal erklären, was vor 20 Jahren zurückgenommen war? Geht es darum, wenn es Teile des Holzkörpers jetzt nur mit dem Maul machen, dann noch mehr Gerechtigkeit rufen, dann ist das auch ein Ruf an eine stärkere Obrigkeit, wo man dann durchaus spekulieren könnte, ob es dann in die Richtung Faschismus geht. Und du hast es dann aber wieder irgendwie zurückgenommen, das habe ich nicht kapiert. Warum?
Also, wenn der Ruf nach Gerechtigkeit zunimmt, wie du sagst, dann liegt diese besagte, ganz verkehrte Kritik vor. Und eins ist klar, das Vertrauen ins gute Regieren ist beschädigt. Die Forderung heißt, ich will gut regiert werden. Die heißt nicht regiert werden, da merke ich schon, was da kommt, sondern ich will gut regiert werden. Das ist die Forderung. Die verkehrte Forderung. Ich will gut regiert werden. Jetzt kann man das sogar sagen. Das kann in zwei Richtungen gemeint sein. Die eine ist, also gut regiert werden hat immer die Bedeutung, die Regierung soll sich an ihre Prinzipien halten. Also die Kritik besteht darin, dass man lauter vermeintliche Verstöße gegen das Gute, wozu der Staat da ist, feststellen.
Er soll Stärke zeigen.
Ja, er soll Stärke zeigen, da will ich an der Stelle will ich noch einen Augenblick bremsen und sagen, er soll Stärke zeigen, ja, aber in welcher Hinsicht ist da durchaus noch offen. Es kann ja, das kann aufgefasst werden, als der Staat begibt sich zu sehr in die Hände der Reichen und Mächtigen, zu sehr in die Hände des Kapitals, er soll gefälligst Staat des ganzen Volkes sein und soziale Gerechtigkeit üben. Er soll die Reichen in die Pflicht nehmen und den Armen zuweisen, was ihnen zusteht. Das ist verdammt nah an einem Linksparteiprogramm. Ja, das muss nicht faschistisch sein. Das ist, man will den Staat und sieht ihn schwach, aber schwach, weil er dem Kapital gegenüber nicht stark ist. Man kann aber auch sagen, der Staat ist schwach, weil er den Gewerkschaften gegenüber, den ausländischen Unternehmen, das ist dann wieder ein anderer Ton, dem Ausland selber gegenüber, den Privatinteressen im Land überhaupt gegenüber nicht stark genug auftritt und die nicht den Dienst am Staat konsequent unterordnet. Dann ist es mehr in die rechtsradikale Richtung.
Wäre es dann beide irgendwo ähnlich dann?
Beide haben eine Gemeinsamkeit. Das ist die, dass sie ein Protest
im Namen des guten Regierens vortragen. Beide haben einen großen Unterschied. Die Linksrichtung trägt im Namen von materiellen Interessen der Unterschicht oder der armen Mehrheit vor und sieht die materiellen Interessen ungerecht verletzt. Rechts herum sieht man eigentlich zuerst den Staat verletzt. Der ist schwach. Und verlangt, der Staat soll sich gegen die ihn bedrohenden Privatinteressen durchsetzen und Gerechtigkeit von oben durchsetzen. Im Sinn von, erst kommt er, erst muss er alle in Dienst für sich nehmen und dann kann er zuteilen, je nachdem, was von ihm aus den einzelnen Schichten, Klassen, Ständen zusteht. Also das ist die, insofern ist das dann in der politischen Wirklichkeit ein totaler kämpferischer Gegensatz. Ja?
Die Situation, dass sowas aufkommt, die Unzufriedenheit mit der Gerechtigkeit des Staates, das ist doch im Prinzip dann nur der Mangel, dass der Staat selber nicht deutlich genug darstellt, was Geld ist. Also zum Beispiel nicht darstellt, dass Hartz IV, dem Volk sagt, eure neue Armut ist gerecht. Das würde ich doch dann fressen. Wenn es nur eine Frage wäre, dass der Staat, also dass es eine Tugend der Obrigkeit ist, die Frage zu stellen.
Es hat zwei Seiten, würde ich sagen. Auf der einen Seite, sowas, was du sagst, ist ja ein wichtiger Punkt. Dass der Staat auch immer darauf achtet, dass er das Volk erzieht in Sachen, an welchen Maßstäben lasse ich mich messen. Ja, das war jetzt dein Beispiel. Und wenn du den Schröder nimmst, die Schröder-Zeit, dieser Standpunkt, die SPD lässt sich nicht mehr daran messen, dass sie für die Armen was tut. Das ist eine verkehrte Optik. Wir tun was für die Arbeitsplätze im Lande. Soziales, was Arbeit schafft. Das ist die neue Pflicht des Staats. Das ist sozial. Immer zu denen, die keinen Job finden, die nichts beitragen, denen immer was zuschustern, das ist nicht die Gerechtigkeit, sondern, also in der Hinsicht findet eine laufende Anpassung der Gerechtigkeitsmaßstäbe an die Maßstäbe des wirklichen Regierens statt. Und wenn die Maßstäbe in Konflikt geraten, ist das immer schlecht und dann merken die oben, es steht eine Erziehungsaufgabe an. Andererseits.
Die Erziehungsaufgabe, die wirkliche Scheinheit zu befriedigen.
Richtig. Weil, das ist ein wichtiger Punkt jetzt, weil das hält ja dann doch keiner aus, sozusagen einen objektiven Begriff von seiner Rolle als die Gerechtigkeit aufzufassen, auf die er hoffen darf. Dieses, ihr seid Kostenfaktor, Leute, es geht um nichts anderes, als dass ihr euch fürs Kapital lohnt. Und dass dabei Millionen einfach links liegen gelassen werden und sich gar nicht erhalten können, das gehört zur Rechnung. Ja, so kann der Staat nicht antreten und sagen, er sorgt fürs Volk. Also, die Seite, übrigens, drehen wir es um, sie sagen den Leuten alles genau das. Aber in der Form, so sorgen wir für euch. Ja, das sind jetzt die zurückliegenden Jahre. Wir dürfen niemanden mehr erlauben, dass er in der Arbeitslosigkeit überlebt. Jeder muss sich einen Job suchen, sonst, ja, wird in Deutschland immer weniger gearbeitet, die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands in der Welt geht zurück, sonst kann der Staat ihn nicht mehr bezahlen, die Staatskassen können das nicht leisten und so weiter. Also, das ist die eine Seite. Es wird auch den Leuten praktisch nichts verheimlicht, was ihnen an Lasten aufgebürdet wird. Andererseits, alles in der Form des Versprechens, so gibt es eine Chance auf Existenz. Und das Letzte, euer Existenz ist die abhängige Größe und die stellt sich ein oder aber nicht, als Zweck, das kann keine Regierung ihrem Volk sagen. In der Hinsicht kannst du sagen, der Ruf nach Gerechtigkeit, wie ich vorhin gesagt habe, ist einerseits ein Plädoyer auf die Prinzipien, die gelten, andererseits immer in einer idealisierten Fassung. Und auf die idealisierte Fassung kann weder oben noch unten verzichten. Also auf die Täuschung, die da noch drin ist, auf den Fehl, auf den Irrtum, dass dann doch immer was anders erwartet wird, als wirklich in den Prinzipien drinsteckt. Es ist ja das, woran wir manchmal verzweifeln. Manchmal haben wir doch das Problem, die Welt erklärt, also die Regierung und die Sozialverwalter oder die Unternehmensführungen erklären den Menschen den Kapitalismus, wie es Kommunisten tun. Ihr seid der Kostenfaktor, ihr müsst billig sein, dann geht unser Geschäft auf. Sonst geht sowieso nichts. Und einerseits kannst du sagen, kriegen die Leute doch das alles gesagt und dauernd aufs Brot gestrichen. Andererseits nie in der Form, ihr seid Kostenfaktor oder sonst. Seid immer in der Form, weil ihr Kostenfaktor seid, müssen wir dafür sorgen, dass Arbeitsplätze in Deutschland rentabel bleiben, damit es eine Existenzgrundlage für euch gibt. Und ohne den Schluss kannst du das dem Volk nicht erzählen. Mit dem Schluss kann man es nicht offenbar erzählen.
Jetzt mal ein Problem, und zwar zu der fiktiven Gesellschaft. Kann das denen nur deswegen erzählen, weil es eine fiktive Gesellschaft gibt? Also als Konstrukt, als Gedankenkonstrukt etabliert wird, dass man jedem seine Problemindividualität aufdrückt, dass man jeden so weit gebracht hat, dass man diesen Gedanken einer Masse, einer Gesellschaft an sich in Deutschland gar nicht mehr vertreten will, die dann wiederum eventuell auch in Form von einer Bewegung, egal ob das jetzt eher eine rechts- oder linksgerichtete Art und Weise tendieren oder abdriften könnte, aber in Form von einer Bewegung dann auch zu Veränderungen führen würde, dass man dann sagt, man könnte mehr als Gesellschaft an sich Einfluss auch auf den Markt nehmen, und auf dessen Spielregeln, die dann wiederum auch diese scheinbare Ungerechtigkeit so auf die Masse wirft.
Jetzt muss ich mal versuchen, dass wir uns schrittweise verständigen. Ich versuche mal überhaupt zusammenzufassen, was das Argument war. Das Argument war, du mich schon hattest, zusammenzufassen. Was war nicht. Versuch's nochmal, ja.
Ja. Ja. Also, Sie haben gesagt, wir haben eine fiktive Gesellschaft, die eigentlich nicht vorhanden ist.
Also das ist vielleicht schon das Problem, ja. Jetzt sagen wir dazu was, ja.
Und dabei wollte ich jetzt wissen, ist es denn eigentlich gewollt, dass wir keine richtige Gesellschaft an sich haben? Wenn jetzt zum Beispiel sagen würde, gut, wird man den Blick nach Frankreich, wo dann auch mal verschiedene Stände trotz allem sehen, es ist irgendwie was ungerecht und man geht geschlossen auch mal auf die Straße. Das findet so in Deutschland eigentlich fast nicht statt, weil wir die Probleme eigentlich individualisieren. Also man lässt nicht zu, dass zu große Massen irgendwie in Bewegung kommen und dann auch irgendwas bewegen können, weil es nicht gewollt ist. Und da ist die Frage, kann man jetzt hier in irgendeiner Art und Weise vielleicht doch sagen, man könnte eine Gesellschaft theoretisch gesehen schon formen, die dann Einfluss nehmen könnte nach stärkerem Maßstab, als es jetzt tut, um dann der Marktwirtschaft auch ein paar, ich sage jetzt mal, Richtlinien vielleicht zu zeigen oder aufzudrängen, die gesellschaftlich gesehen verträglicher oder gerechter wären?
Jetzt habe ich es soweit verstanden. Du greifst den Gedanken mit dem, wo ich gesagt habe, die plädieren auf eine fiktive Gesellschaftlichkeit oder so. Den greifst du auf und sagst, bei uns, okay, fiktive Gesellschaft, wir sind gar keine Gesellschaft, die gibt es gar nicht richtig oder die gibt es gar nicht. Und ist es nicht von oben gewollt, dass wir uns nicht als eine Gesellschaft verstehen und betätigen? sodass sozusagen im Sinn von die Schwäche von unten, dass die alle nicht zusammenhalten und nicht zusammenhelfen. Und wäre das nicht besser, wenn es wie in Frankreich wäre, wo die mal ab und zu mal sagen, wir sind die Grand Nation und wir halten zusammen und wir lassen mal die Obrigkeit mit irgendeinem riesigen Eisenbahnerstreik oder Schülerstreik oder sowas auflaufen und dann müssen die sich wieder korrigieren und irgendwie mehr auf unsere Ansprüche zugehen. So habe ich jetzt den ganzen Beitrag verstanden. Mal erst was zu dem Thema fiktive Gesellschaft. Das war nicht, was ich gemeint habe. Ich habe nicht gemeint, die Gesellschaft gibt es gar nicht. Sondern ich wollte sagen, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft. Ja, und die Gesellschaft sind wir schon, die gibt es schon. Dass die nicht gibt, ist nicht der Punkt. Kapitalistische Gesellschaft besteht darin, dass ein Staat die Regeln, wie die Bürger miteinander verkehren, setzt und das halt im Wesentlichen, indem er eine Eigentumsordnung hat und auf der Basis des Eigentums dann alle Bürger, jetzt muss man sagen, gegeneinander auf dem Markt ihr Einkommen zu erzielen suchen. Die Gemeinschaft besteht in der Gleichheit feindseliger, eigensüchtiger Privatinteressen. Und die ist erzwungen und die ist die Wirklichkeit dieser Gesellschaft. Wenn also Nokia seine Leute benutzt für seine Gewinne, Nokia die Leute entlässt, wenn sie die Gewinne woanders besser und noch größer haben kann, dann zeigt sich da drin, Nokia verfolgt kein gemeinschaftliches Interesse mit seiner Belegschaft und die Belegschaft nicht mit Nokia. Die Wahrheit der Gemeinschaftlichkeit an der Stelle ist bloß die Abhängigkeit der Beschäftigten von Nokia, die Abhängigkeit der Beschäftigten von einem Unternehmenszweck, in dem ihr Wohl gar nicht mit aufgehoben ist, in dem ihr Wohl gar keinen Stellenwert hat. Das ist das, was ich sage, fiktive Gemeinschaftlichkeit. Die Gesellschaft, die wir sind, ist eine Gesellschaft von privaten Interessensgegensätzen. Die gibt es schon, die ist keine Fiktion. An diese Gesellschaft die Messlatte rantragen, wir müssten doch alle zusammenhelfen, dann ging es doch besser. Oder wir sind doch alle schon in einer Gemeinschaftsaktion begriffen und manche missbrauchen ihre Rolle dabei bloß. Das ist das Fiktive, was ich meine. Da gibt es keine Gemeinschaftsaktion, in der alle drin sind. Und deswegen habe ich gesagt, das ist eine fiktive Gemeinschaftlichkeit, an die da appelliert wird, wenn man sagt, Nokia verstößt gegen, na sagen wir, die soziale Verantwortung des Unternehmers, wenn Nokia abhaut. Da sage ich, die soziale Verantwortung des Unternehmers gibt es überhaupt nicht. Oder die besteht in gar nichts anderem, als darin Profite zu machen und damit auf der Basis genauso viele Leute zu beschäftigen, wie man dafür braucht. Eine andere soziale Verantwortung gibt es nicht. Das ist mein Ton. Wenn jetzt also jemand sagt, die verstoßen gegen eine soziale Verantwortung, dann appellieren sie an eine Fiktion, an die Einbildung einer Gemeinschaftlichkeit, die es aber gar nicht gibt. Das ist aber nicht dasselbe wie der Satz, die Gesellschaft gibt es gar nicht. Die Gesellschaft gibt es und die ist eine Gesellschaft privater Interessensgegensätze. Dieser Gesellschaft jetzt zu sagen, tun wir uns doch zusammen, das passt einfach wegen der Inhalt der Interessen schlecht. Tun wir uns, die Unternehmer und die Beschäftigten, die Kleinhändler und die Kunden, die Vermieter und die Mieter, tun wir uns alle zusammen und fordern vom Staat, er soll uns besser, irgendwas besser machen. Die wollen ja ganz was Verschiedenes vom Staat. Entgegengesetztes wollen sie vom Staat. Es gibt kein Gemeinschaftsinteresse außer dem, dass die Staatsgewalt über alle, über allen drüber sitzt, die ist das gemeinschaftliche Interesse, aber das ist nicht das gemeinschaftliche Interesse, das hat nicht ich, sondern das hat der Staat, indem er alle im Dienst nimmt für sein eigenes Fortkommen, für seine Finanzmacht, für die Staatskasse, für seine Macht nach außen. In dem Sinn ist auch die Hoffnung, könnte man nicht wie die Franzosen eine Gesellschaft werden, wo man mal alle wieder zusammenstehen. Das passt überhaupt nicht zu den Privatinteressen. Anders ausgedrückt. Die Bürger müssen ihre Privatinteressen eigentlich als, naja, vielleicht ist es mit den Bürgern schon verkehrt. Die Bürger als Bürger, die können das gar nicht. Die Lohnarbeiter, die abhängigen Beschäftigten, die müssen ihr Privatinteresse an Beschäftigung bei einem Arbeitgeber, das müssen sie eigentlich überwinden. Das Interesse an Beschäftigung müssen sie, nämlich ihr Interesse an der Abhängigkeit, in der sie stehen, das müssen sie überwinden, damit sie mit allen anderen Arbeitern zusammen überhaupt zu einem Standpunkt der Gemeinsamkeit kommen können. Als Nokia-Beschäftigter bist du froh, wenn Siemens-Chips schlecht verkauft werden. Als Angestellter bei der Deutschen Bahn bist du froh, wenn die Abteilung, wie heißt es, sagen wir mal, Metronom heißt im Norden, also eine Eisenbahngesellschaft oder irgendeine andere private Eisenbahngesellschaft, wenn die keine Strecken kriegt. Als Beschäftigter von BMW in Dingolfing bist du froh, dass BMW in Regensburg entlässt und nicht in Dingolfing. Verstehst? Du hast Privatinteressen, die stehen gegen die Privatinteressen anderer Leute deiner Art. Da musst du schon kapieren, dass von BMW abhängig zu sein eine Scheiße ist. Dann kannst du dich mit anderen zusammentun, die es auch so sehen. Aber solange du von BMW abhängig sein willst, stehst du wirklich im Gegensatz zu den Interessen der BMW-Belegschaften in anderen Standorten. Insofern ist dieses, können wir nicht auch eine Gesellschaft sein, die mal wieder daran denkt, dass sie zusammenhält? Ja, die Privatinteressen, die existieren, sind ja der Stoff der Gegensätze. Die haben schon ihren Grund, warum die nicht zusammenhalten. Und zusammenhalten und eine Macht entfalten, eine Macht gegen die Regeln, an denen sie immer scheitern, könnten die Leute bloß über die Kritik der Abhängigkeit, in der sie stehen. Aber nicht dadurch, dass sie mehr oder echten oder endlich mal wirklich Gemeinschaft sind, auf Basis der Interessen, die sie in der Privatwirtschaft haben, auf Basis dieser Interessen mehr Gemeinsinn entwickeln. Der Gemeinsinn, der auf der Basis entwickelt wird, das ist der nach dem gerechten Staat ruft. Also da kommen wir jetzt in ein ganz anderes Fahrwasser, sowohl Wille wie Fähigkeit, sich diese Sachzwänge und diese Konsequenzen der Ordnung, die einem nicht schmecken, nicht mehr bieten zu lassen, sowohl Wille wie Fähigkeit dazu, verlangt eine Kritik der Rolle, die man selber einnimmt. Auf Basis der Rolle zu sagen, mehr Gemeinsinn, das hilft nichts. Also, oder anders gesagt, das führt ungefähr in die Sorten Kritiken, wie ich sie heute kritisch besprochen habe. Ich weiß nicht, ich habe dich vorhin schwer verstanden, du wirst mich jetzt schwer verstanden haben.
Ja, ich sag's mal, wir haben uns schon ein bisschen tangiert, aber ich finde es selbst das Ganze seit trotzdem ein bisschen schwierig gewesen, weil ich hätte auch irgendwo gehofft, wo ist dann die Lösung? Also ich meine, welches Patent ist dann praktisch so die Endlösung dessen, dass man sagt, okay, man kommt irgendwo zu dem Punkt, dass nicht die Arme immer einmal werden und die Reiche immer reich werden und man dann irgendwo diesen goldenen Mittelweg hat.
Nein. Nee, vor allen Dingen, wenn du ein Armer bist und die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, dann ist es schon blöd zu sagen, da hätten wir doch gerne einen Mittelweg. Von dieser Bewegung hätten wir gerne einen Mittelweg. Es ist doch viel reeller zu sagen, wenn die Armen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden, dann herrscht hier eine Wirtschaft vor, deren Prinzip es offenbar ist, Reichtum auf der einen Seite zu akkumulieren und dabei Armut zu schaffen. Wenn das so ist, dann bin ich gegen die Prinzipien dieser Ordnung und nicht, dann bin ich für eine Mäßigung der Extreme. Dann bin ich dafür, dass nicht die Gesellschaft auseinanderfliegen möge, sondern die Reichen bloß reich bleiben und die Armen bloß arm bleiben. Ja, ich bin gegen den Komparativ und bin gegen den...
Wie heißt denn der andere?
Wie heißt der? Na, der ist ja noch weiter. Wie heißt denn die Basis? Positiv. Ja, sagen wir mal positiv. Also, ich bin bloß für Arm und Reich und nicht für die Steigerung beider. Ja? Das ist blöd. Ich bin doch dagegen, dann bin ich doch gleich dagegen, dass überhaupt Arme und Reiche entstehen. Dann bin ich dafür, dass man eine Wirtschaft macht, die überhaupt den Zweck verfolgt, dass die Leute mit ihrem Arbeitsaufwand ihr Leben gewinnen. Dass es dann auch darum geht, zu leben, gut zu leben, und dass es nicht darum geht, ja, Reichtum zu akquirieren. Das schließt ein, dass das Privateigentum beseitigt werden muss. Das schließt ein, dass die Firmen nicht irgendwem gehören, der die anderen bloß an die Arbeit lässt, wenn sie ihn reicher machen. Das schließt eine soziale Revolution ein. Und das ist nicht eine Geschichte mit quasi den goldenen Mittelweg suchen. Also bloß damit man sich verständigt, was man meint. Ja, also im Sinne von, das ist viel radikaler gemeint als der goldene Mittelweg. Das fällt ja fast in die Kritik, mit der ich heute angefangen habe. Wenn einer sagt, die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher und schlimm ist der Komparativ, dann ist er selber schon kein Kritiker der Armut mehr, sondern ist ein Kritiker der Gefahr, die daraus für die Gesellschaft und ihren Bestand erwächst. Und da will ich lieber sagen, dass so eine scheiß Gesellschaft, wenn untergeht, wäre gerade recht. Da will ich doch nicht sagen, um Gottes Willen, das könnte der Gesellschaft und ihrer Zukunft schlecht bekommen.
Was kommt dann, wenn diese Gesellschaft untergeht?
Ja, dann müssen wir eine machen, die uns nützt. Die nützt uns ja offenbar nicht.
Ich habe das schon mal versucht.
Es ist irgendwie komisch. Auf der einen Seite widerspricht einem keiner, wenn man sagt, die Leute waren ausgebeutet, die arbeiten viel und haben nichts davon. Das lässt man durchgehen. Ich sage, ja. Und dann geht es los und sagt, könnte es denn überhaupt anders gehen? Ja, wenn man schon zugibt, dass die Diagnose ist, die Leute arbeiten, die große Masse der Leute arbeitet für den Reichtum anderer. Sie verkaufen sich für Geld und auf die Weise bleiben sie ewig arm.
Genau.
So.
Weil sie mehr leisten müssen, als sie kriegen.
Sie schaffen den Reichtum auf der anderen Seite und selber bleiben sie arm. Und das, wenn man als Diagnose unterschreibt, dann kann man doch hinterher nicht mehr sagen, aber vielleicht muss das ja so sein. Man kann doch nicht sagen, aber geht es denn überhaupt anders? Das ist doch schon klar, dass es anders geht. Man hat doch selber schon gesagt, dass es keine Naturnotwendigkeit ist, sondern dass es offenbar einige gesellschaftliche Machtverhältnisse sind, die solche Ergebnisse erzeugen.
Nein, es gibt doch Leute, die sich entziehen können.
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man geht in den Urwald und lebt ganz allein.
Zum Teil einen viel größeren Wohlstand als wir. Und wenn ich da mal einen Ausspruch einer Dame zitieren darf, die hat gesagt, ja, das ist gut, aber wir machen, was wir wollen.
Ich weiß nicht, was, ich meine, das kann man doch nicht im Ernst als eine Handlungsempfehlung an die Millionen, die hier arbeiten und arbeitslos sind, auffassen, oder? Sollen doch alle sagen, sie machen, was sie wollen, basta.
Ja, dann gibt es keinen, der da herrschen kann.
Ja. Das Problem besteht darin, dass dieses, ach Gott, ich bin doch ein freier Mensch, ich brauche doch nicht arbeiten gehen. Ja? Der Satz stimmt sozusagen rechtlich. Rechtlich brauchst du nicht arbeiten gehen. Niemand verpflichtet dich. Das ist anders als in vorkapitalistischen Gesellschaften. Aber, dass du rechtlich frei bist, auch nicht zu arbeiten, entbinde dich überhaupt nicht von der Not zu arbeiten, wenn du keinen Besitz hast. Du kannst ja in aller Freiheit verhungern. So, dann muss, wenn man sagt, ich gehe nicht arbeiten bei Unternehmen, das war ja mal Geschichte mit dem in den Wald gehen, und du willst auch nicht verhungern, sowas soll das Dritte sein, ohne Produktionsmittel in einer Welt voll automatischer Fabriken, ja, wo du Milliarden brauchst, um ein modernes Werk hinzustellen, ohne alle Produktionsmittel, denn besitzen tust du ja nichts Gescheites, außer einem Fahrrad und zum Kleinzeug.
Und das andere ist ja auch nichts wert, was ich kaufen kann. In meinen Augen.
Ja, das sind mehr die Augen, würde ich mal sagen. Ja, was man kaufen kann, ist erst einmal das, was man kaufen kann. Und das ist für alle Bedürfnisse, die halt in einer modernen Gesellschaft so entstehen oder auch entwickelt werden, gibt es halt die Güter. Naja, Fortbewegungsmittel, Nahrungsmittel, Behausung und die Ausstattung der Behausung, ist alles nichts wert. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Verfallsprodukte. Ja, aber das ist, finde ich, jetzt wieder kein Problem. Zum Beispiel ein Brot ist ein Verfallsprodukt, das wird gegessen und dann ist es weg. Das kann doch keine Kritik an dem Produkt sein. Also die nehmen wir schon mal aus, die Lebensmittel. Jetzt nehmen wir mal die Einrichtung der Wohnung. Ein Bett braucht man doch. Das ist ein Verfallsprodukt. Irgendwann ist das Bett kaputt. Wie alle Dinge. Irgendwann geht es kaputt. Aber das ist doch keine Kritik am Bett, dass es irgendwann kaputt geht.
Aber es lohnt sich nicht, dafür zu arbeiten.
Ja, dann schlafen wir halt auf dem Boden. Jetzt sind wir wieder halt an so fundamentalen Überlegungen. In einer Gesellschaft, wo die Produktionsmittel anderen gehören, hat der freie Bürger bloß die Auswahl, in absoluter Armut zu existieren oder sich den Zwecken, die ökonomisch halt herrschen, dienstbar zu machen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, naja, ich bin doch so frei, dann wähle ich die Armut. Ja, die Freiheit kann man niemandem bestreiten, die kann man wählen. Aber eine feine Wahl ist das nicht. Ja, Leute, es ist halt, jetzt gibt es halt viele Varianten von, wie man sich in der Armut einrichtet. Und weil sie es müssen, richten sich die Leute in der Armut ein. Und weil in der kapitalistischen Gesellschaft alles über den Formalismus der freien Wahl läuft, kann man auch das als eine gewählte Lebensform betrachten. So, und wenn jemand zu der Meinung kommt, in Armut, aber frei, auf einem Stückler unfruchtbaren Land mit einer Hacke zu existieren, ist schöner als in einer modernen Fabrik die 8 Stunden zu arbeiten und den Lohn zu nehmen, den man dafür kriegt. Ja bitte, die Freiheit hat jeder zu sagen, das ist schöner, da will ich mich ja gar nicht einmischen. Aber das als ein Heilmittel, also Armut als Heilmittel gegen die Zwänge der Arbeitswelt, naja, bitte, also. Wenn einer sagt, er kann von nichts leben, dann soll er das machen, dann hat er ja kein Problem. Aber das ist doch keine Lösung. Millionen haben zu wenig, um anständig zu leben. Und jetzt sagt man, naja, ihr wollt halt immer noch zu viel, dann wenn er weniger wollen hätte, hätte er keine Not. Das ist wie beim Schopenhauer. Das Elend kommt von den Bedürfnissen. Wenn man keine hätte, gäbe es kein Elend. Recht hat er. Wollen wir mal Schluss machen? Das kommt am Ende der Vortrag, kommt man immer ins Allgemeinste, aber das hat ja auch sein Recht. Der nächste Termin, ach ja, genau, ich soll die Termine ansagen und den nächsten Termin. Also, unser Termin für Einsteiger findet wieder, also der Diskussionstermin der SG findet wieder statt am Dienstag, den 29.04., das ist der nächste Dienstag, um 20 Uhr im Desi an der Brückenstraße. Da geht es über die Macht der Medien nochmal. Das ist Diskussion über die Funktionsweise der bürgerlichen Öffentlichkeit, wie die Zeitungen, was da Manipulation ist und was da keine ist dran. Also das ist am 29.04. nächste Woche. Am Dienstag, den 5.05. soll das Thema sein Tibet, China und die Olympiade. Also einmal wieder so eine volkstümliche Begeisterung für Sezessionisten, die man bloß deswegen macht, weil man die Macht, von der die weg wollen, als ein Hindernis auffasst. In den Pfingstferien, in den Schulferien während der Pfingsten gibt es keinen Termin. So, das war jetzt die Ansage. Die andere Ansage ist 29.05.
Am 29. Mai, am vorletzten Tag des Mai, ist hier der nächste Vortrag und der befasst sich mit einem, mit einer, aber ins Ökonomische gewendet, Diskussion zu dem Thema, warum verdient wer wie viel. Also was man mit Managergehältern und Normallöhnen hat, jetzt mal ins Ökonomische. Warum gibt es ein unterschiedliches Einkommen, nicht bloß zwischen denen, die die Ausbeutung organisieren und die ausgebeutet werden, sondern vom Ingenieur bis zum Handlanger selber noch unglaublich differenzierte Einkommen unter denen, die Einkommen, also die Lohneinkommen beziehen. Und wie ist das organisiert? Also warum verdient wer wie viel? Jetzt mal auf die Differenzierung der Lohneinkommen in den, ja, Büros und Fabriken und so weiter.